Da sind wir wieder zurück, Folge Nummer 24 der Belebu-Podcast. Mein Name ist Tim, mir gegenüber sitzt live und direkt Benny.
Hi.
Hallo. Na, wir sehen uns wieder, wir sind beieinander. Ich bin bei dir, in deiner Butze.
Ja, richtig.
Mit den verschiedenen, also verschieden zu bedienenden Fenstern.
Darüber haben wir schon gesprochen.
Genau, daher weiß ich das, in der letzten Folge nämlich.
Ah, da waren wir, ja, ich war mit einem Film.
Und du bist im Film, im Podcast-Film. Ja, wir sind zurück im Podcast-Film. Herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr uns die Treue haltet und uns zuhören mögt. Und natürlich möchte ich erstmal wissen, wie geht es dir?
Mir geht es sehr gut zurzeit.
Ein bisschen zweifeln klang das jetzt aber.
Nee, ich habe überlegt, ob irgendwas doof ist, aber ich glaube nicht. Ich bin einigermaßen ausgeschlafen. Ich habe zurzeit wieder mehr Freude an meinem Job.
So gehst du an diese Frage ran, wie es dir geht, ist erstmal die Frage, ob was doof ist und dann guckst du anhand dessen, ob es dir gut geht, weil gut gehen der Normalzustand ist.
Ja, das ist das Default.
Das ist Default-Mode. Ja. Und wenn,
ich muss nur checken, ob irgendwo der Schuh drückt.
Ja, geil, das ist eigentlich ganz gut.
Ja.
Erst wollte ich darüber schimpfen, dass es eine sehr negative Sichtweise ist, aber...
Das ist eine sehr positive.
Ja, also sie basiert auf einer grundlegend positiven
Richtig.
Lebenssituation.
Ich bin überzeugt davon, dass mein Leben im Grundsatz gut ist und... Manchmal gibt es störende Faktoren und die gilt es dann auszumerzen.
Okay.
Wie geht's dir denn?
Mir geht's auch ganz gut. Ich muss kurz einen Schluck Sekt nehmen, Sekunde.
Wir trinken nämlich Sekt aus Gläsern, die auch auf der einen oder anderen Dinnerparty gereicht werden könnte, ohne dass man mit der Nase rümpfen würde.
Aber der Sekt würde einiges Naserümpfen hervorrufen. Mumm.
Das ist ganz normal.
Auf einer richtigen Dinnerparty, ich denke jetzt an so highly, wir sind die oberen 10.000
da Partys. Da geht's nicht.
Da geht das nicht.
Aber ich meine jetzt so eine Standard-Wald- und Wiesendinnerparty.
Ich habe mich vor wenigen Tagen gefragt, in deinem Kopf, ne, wenn du so Kategorien in deinem Kopf hast, wie jeder normale Mensch, ist für dich Sekt und Prosecco das gleiche, gleiche Art von Getränk? Also würdest du es in dieselbe Rubrik und Kategorie?
Ja, dieselbe Kategorie auf jeden Fall.
Würdest du Sekt und Weißwein in dieselbe Kategorie tun?
Nee.
Würdest du Prosecco und Weißwein in dieselbe Kategorie
tun? Nee, obwohl du willst darauf hinaus, dass Prosecco zwischen Weißwein und Sekt steht.
Ja, also im Grunde ist ja Prosecco Weißwein durch den Soda-Stream gejagt.
Ja, fast, ja.
Und das ist doch verrückt. Ich würde es nämlich genauso machen wie du. Ich würde auch eher eine Verbindung zwischen Sekt und Prosecco herstellen, als zwischen Prosecco und Weißwein.
Aber es sind die Anlässe, zu denen du es trinkst. Und diese Prickelei, die bringt
da ziehst du die Grenzen deiner Kategorien, die Anlässe.
Ich glaube, das ist so. Dieses Sekt-Ding ist halt immer so ein Begrüßungssekt oder zum Frühstück. Und das ist halt immer dieses Feierliche und Anstoßen. Und die Prickelei macht es für mich auch erträglich. Denn für mich schmeckt Weißwein wie schaler Sekt. Ich mag Weißwein nicht.
Gar keinen?
Naja, also ich doch. So gerade im Sommer, wenn das schön gekühlt ist und nicht so sprittig und essigmäßig schmeckt. Schörlchen trinke ich nie. Und ich mache auch niemals die Öhrchenform in irgendeinem Wort. Ich habe jetzt schon mal gehört, dass irgendjemand von Korönchen spricht statt Corona.
Ah ja, das ist, wir erheben uns sprachlich über das Virus, das die Welt immer noch im Atem hält, auch wenn die meisten es ignorieren.
Meinst du, das ist so ein Diminishing, so nach dem Motto, wir machen es lustig über?
Das glaube ich schon.
Das ist eher so ein Aluhut-Begriff.
Nee, ich glaube, das ist eher so ein gut bürgerlicher
Dad-Joke.
Das ist so Dad-Joke-Humor.
Ja, das Level.
Das Level, genau.
Nee, also das ist, würde ich tatsächlich anders bezogen machen. Ich bin einfach kein großer Weißwein-Fan. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, so säuerlich und schmeckt immer so ein bisschen, als wäre schon gleich gekippt. Ist einfach nicht so mein Ding.
Oh, ich trinke so viel Weißwein in den letzten zwei Jahren. So viel. Ich möchte fast sagen, mehr als Bier, so in reinen Mengen.
Ich bin aber auch insgesamt nicht so ein Weintrinker. Ich mag Rotwein, aber ich weiß immer nicht, wie ich Wein trinken soll. Denn Bier kann ich einfach so wegzischen.
Ja.
Kann ich einfach trinken.
Ja.
Und so Longdrinks sowieso, weil man die so trinkt wie Longdrinks ohne den Alkoholanteil. Mhm. Nur vielleicht ein bisschen langsamer. Aber dieses mit dem Nippen am Wein. Du kannst nicht so richtige Schlücke trinken, weil er dafür auch zu hart ist.
Aber ist doch vom Sekt nicht anders.
Das stimmt. Aber da ist es immerhin noch mehr ein bisschen diese kalte, prickelige Erfrischung.
Und es fühlt sich trotzdem immer noch feierlich an, ein bisschen.
Man ist einfach drauf gedrillt.
Ich weiß gar nicht, was dahinter steckt. Also mir geht's gut, dir geht's gut, es geht uns beiden gut. Mein Leben ist auch ganz gut zu mir. Und es ist Wochenende, es ist Samstagabend.
Mhm.
Also nicht ganz aktuell. Also wenn jetzt wieder neue weltpolitische Scheiße passiert ist in der Zwischenzeit, tut uns leid, dass wir da jetzt nicht drauf eingehen können. Wir sind gerade noch in einem relativ ruhigen Samstagabend.
Ja.
Aber das kann sich ja jeden Tag ändern aktuell. Ne? Da kann man ja mal morgens aufwachen und macht tagesschau.de die App auf. Dann denkt man sich auch, hätte ich doch mal lieber weiter geschlafen.
Heidewitzka.
Aber unsere Stimmung ist gut, besser als letztes Mal.
War die letztes Mal nicht so gut?
Na, da war ich doch.
Ach, du warst sauer.
Doch schlechte Laune. Und das hat dir doch noch ganz gut gefallen, dass ich auch mal ein bisschen rumgerantet habe.
Ja. Die schlechte Laune ist verflogen. Du hast wieder Tritt gefasst und Routinen und Alltag.
Ja, so ist es.
Ich habe mir gepestet von...
Habe auch ganz gut geschlafen, bin körperlich halbwegs fit und ausgeruht, obgleich es schon bald Mitternacht ist.
Das gefällt mir noch besser. Das andere finde ich als singuläres Ereignis mal interessant, aber ich finde es gut, wenn es dir gut geht. Gefällt mir.
Was andere findest du? Was
ja, dass es dir schlecht geht.
Achso, das war, ja.
Das war mir so interessant, mein neuer Zustand.
Ja, du hast trotzdem geäußert, dass du das dir wünschen würdest, dass ich öfter so bin. Ja? Aber es galt eher.
Ja, weil du so gerantet hast oder irgendwas.
Genau, das fandest du gut.
Richtig.
Das fandest du gut. Ich soll dir eine krasse Geschichte aus meinem Leben erzählen.
Ja.
Mir ist etwas widerfahren, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Da werden dir jetzt gleich die Ohren schlackern. Ich bin im Jahr 2020 angekommen und zwar in a good way, sonst rede man ja immer nur schlecht über das Jahr 2020, aber 2020 klingt ja schon mal krass nach Zukunft, ne? Also auch
voll.
Immer noch, wir sind ja drin.
Wir sind schon in der Post-Zukunft,
genau.
Aber eigentlich ist 2000 für mich.
Genau, 2000, dann war 2010 nochmal die nächst krassere Version, 2020 war so, er lebt eh
ja,
nie irgendein Mensch, bis dahin ist schon der fünfte Weltkrieg gewesen, so dachte man früher, als wir Kind waren. Aber wir sind jetzt im Jahr 2020 und wir haben uns neulich Essen bestellt, ich und meine Freundin. Und weißt du, wer es gebracht hat? Ein fucking Roboter.
So eine Drohne?
Nein, keine Drohne. Nein, das ist so ein kleines, über GPS fahrendes Auto. Das ist so ein kleines Auto, was auf dem Radfahrweg fährt. Also das ist vielleicht...
Das kenne ich, habe ich schon mal gesehen.
Genau, Bilder. Ich habe das auch schon mal gesehen. Mir ist das schon ein paar Mal begegnet.
Ja.
Ich habe das nie verstanden.
Ich habe es auch im echten Leben schon mal einmal gesehen.
Ja, das meine ich.
Also nicht nur auf tagesschau.de.
Ich habe das nur im echten Leben irgendwie 2-3 Mal gesehen und habe mir das so angucken und dachte, irgendwo wird da wohl jemand sein und hat so eine dicke Fernbedienung in der Hand. Das ist einfach so wie früher bei Robot Wars oder wie das hieß, diese Kamp-Arena-Show mit den selbstgebastelten Robotern auf RTL 2. Wie hieß das denn noch? Oh, Robot Fights? Irgendwie so hieß das.
Es gab so viele gute Sendungen früher, gute, schlechte Sendungen.
Genau, und ich dachte, das wäre einfach so ein Attempt von irgendeinem deutschen Ingenieur.
Das heißt, du wusstest gar nicht, dass es das tatsächlich
Nein,
als Real Thing gibt.
Wusste ich
weil ich hatte
nicht.
Nämlich Artikel gelesen und dann habe ich gesehen, dass das Ding echt fährt.
Ich wusste es nicht. Und das gibt es ja irgendwie schon seit 2 Jahren.
Ja.
Und,
ja, das ist lange her, dass ich den gesehen habe.
Und wir haben da neulich mit bestellt. Man kann da tatsächlich dann auf der Karte, vielleicht muss man mal erklären, vielleicht haben es nicht alle Leute gesehen. Es gibt auch nicht so viele Städte, wo es das gibt, habe ich gelernt. Das Witzige war...
Ist das an den Lieferservice gebunden? Muss ja irgendwie, also an das, wo ihr bestellt habt?
Ja.
Machen die das komplett
das
so?
Das ist ein eigener Lieferservice, der mit verschiedenen Restaurants zusammenarbeitet. Ein bisschen wie Lieferheld.
Ah,
halt,
oder wie
nur heißen die? Ein bisschen exklusiver.
Wie heißen die denn? Die Pinken? Nee, Türkei.
Es gibt nur noch Lieferheld. Lieferheld hat Deliveroo gekauft.
Deliveroo meinte ich.
Und hat Pizza.de gekauft. Das ist doch jetzt so ein krasses Monopol.
Ja, ich habe heute Pizza.de eingegeben und kam auf Lieferheld.
Genau.
Lieferheld
ist halt irgendein krasser Monopolist, der nicht zu unterstützen ist. Das heißt, liebe Leute, wenn da draußen, wenn ihr irgendwo mal was zu essen bestellen wollt, guckt bitte. Ihr könnt ja gerne über Lieferheld.de gucken, was euch beliefert, aber dann direkt gucken, ob die auch einen eigenen Lieferservice haben.
Und jetzt auch ist es Robo-Held. Aber wahrscheinlich, oder Lieferrobo, wahrscheinlich ist es einfach nur jetzt in der Corona-Zeit, mussten die so krass aufstocken an Personal.
Das kann sein,
ja. Haben sie deswegen auch ein bisschen Kybernetik dazu gebucht. Kybernetik ist das falsche Wort.
Und das war auf jeden Fall ganz geil. Also das ist wirklich so ein kleines vierriedriges Auto. Und wenn es dann losfährt, kriegt man eine SMS aufs Handy und dann kann man gucken, wo auf der Karte der sich gerade befindet.
Das ist ja beim Menschen
und
auch
er
so.
Dauert, es dauert so fucking lange. Fährt richtig langsam und hält auch ständig an. Also wenn da jetzt irgendwie ein Fußgänger von geradeaus kommt, dann um bloß jetzt niemanden zu verletzen, bleibt er erstmal stehen und dann braucht er wieder ein paar Sekunden, um loszufahren. Und als wir so gesehen haben, dass er gerade in unsere Straße einbiegt, sind wir schon mal runtergegangen, weil man muss natürlich das entgegennehmen. Und um zu unserem Hauseingang zu kommen, muss man ja auch erstmal eine Stufe runter, eine Stufe wieder hoch. Und das wollten wir ihm ersparen. Und dann sind wir ihm entgegengekommen und haben das dann von Weitem schon gesehen, wie er da angefangen kam. Und es war so verrückt, weil da einfach so ein selbstfahrender Roboter gerade kommt, auf 4 Reifen mit Licht und so eine riesen Fahne oben, damit man auch sieht, Achtung, Achtung, hier fährt was.
Und Essen für euch halt.
Und hat unser Essen dabei.
Wie diese Brezelverkäufer auf Konzerten.
Genau, richtig, nur dass er nur für uns losgefahren ist und da kein gescheiterter Geologiestudent hintersteckte, sondern dass das wirklich ein richtiger Roboter war.
Kann man den in den Arm nehmen und ihm Trinkgeld geben? Oder ihn
ich war richtig froh, dass ich mir über Trinkgeld keine Gedanken machen muss, weil der will ja keins haben. Da habe ich mich gefragt, ob es jetzt eigentlich nett wäre, sich eine Maske aufzusetzen. Na, und wenn er dann da ist, kann man halt oft bei der App klicken, so dass man jetzt beim Roboter ist und dann kriegt man einen Code, den man quasi...
Den öffnet er
sich. Und dann kann man dann...
Sie ist umöffnet.
Genau.
Das ist schon ganz geil.
Ich mache so eine Klappe auf und eigentlich soll es dann warm gehalten werden, das Essen, aber es hat nun wirklich so lange gedauert, dass das Essen echt nicht mehr warm war. Aber der war auch relativ weit weg, muss man sagen, das Restaurant, von dem aus der losgefahren ist. Aber ja, ich habe mich von einem Roboter verköstigen lassen.
Ja.
Ist das nicht toll?
Ja, das ist ein bisschen toll.
Aber als ich gehört habe, dass es das schon seit 2 Jahren gibt, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, es ist so das neue Ding und niemand hat es jemals erlebt, aber...
Ich habe es immer gesehen, aber ich dachte immer nur, dass diese Postpakete verschickt.
Nee, die haben Essen.
Ich habe das Gefühl, dass das nicht praktisch ist. Ich habe das Gefühl,
die verbrauchen unpraktisch. Zu viel Strom. Ja, es ist super scheiße wahrscheinlich. Objektiv ist es bestimmt super scheiße. Kann ich mir vorstellen. Und wie gesagt...
Also aber das muss ich ja irgendwie rechnen. Das muss billiger sein als so ein Mensch.
Na, du musst den halt gar nicht, also du musst den halt einmal kaufen und vielleicht mal warten, aber wenn der relativ stabil läuft
ja. Und
vielleicht auch viele Leute nur deswegen irgendwo bestellt, das war auf jeden Fall der Grund, warum wir an dem Abend dieses Essen bestellt haben, weil wir das mal ausprobieren wollen.
Ich habe neulich, als ich in den Stadtpark gefahren bin, ist mir so ein Typ entgegengekommen, beziehungsweise mir ist kein Typ entgegengekommen, mir ist ein ferngesteuertes Auto entgegengekommen erstmal und zwar so ein super krasses Deluxe-Modell, das mega laut war und
groß. Wo man richtiges Benzin reinfüllen muss, das wahrscheinlich. Nee, sowas gibt's auch.
Das glaube ich nicht. Aber es war schon mächtig, vielleicht auch doch, keine Ahnung. Und ich habe auch, so wie du, den Typen dazu gesucht. Und dann kam er irgendwann, ich habe das Kind dazu gesucht. Und das war kein Kind, sondern das war so ein... Der hat das gar nicht mit Spaß gemacht, sondern er war so ein harter, ernster Typ. So ein Mann. Weißt du?
Ein Mann.
Und er hatte das unterwegs und ich hatte das Gefühl, das ist so einer, der sagte, geil, jetzt bin ich erwachsen, jetzt habe ich richtig Geld, jetzt kaufe ich mir das Geilste von allem.
Aber vielleicht
und fahre damit, aber habe gar keinen Spaß, aber ich fahre damit, weil ich ein Mann bin.
Vielleicht hat er trainiert für so ein Rennen, vielleicht gibt es da, also
verbissen
es dabei. Gibt bestimmt da so viele Leute, die sowas auch machen und dann gibt es da richtige Rennen. Wieso diese Robo-Fights früher auf RTL2?
Ja, das glaube ich schon, aber so sah der nicht aus. Der wirkte eher so, als hätte er sich das für seine Männlichkeit gekauft oder geschenkt bekommen. Oder das war ein bisschen traurig.
Okay, also du hättest ihm gerne mehr Spaß bei seinem Hobby gewünscht.
Ja, oder ein Kind.
Du hättest ihm ein Kind gewünscht?
Ja, hat er
eins gehabt. Das ist bestimmt so ein Typ, ich habe eine Felle Modelleisenbahn im Keller, aber das Kind darf da nicht ran, weil ja, das genau. Macht alles kaputt.
So wie bei Lego-Movie, den du so toll
ja, hast. Genau.
Und auch dann ansonsten so, dass man als Kind hat man halt dann immer, die Eltern denken sich auch, der will irgendwas haben und dann kaufen sie ihm so das 5-beste Modell. Aber diese High-End-Geräte, die kriegen die Kinder nie aus, sie sind halt mega die verzogenen Gehirn.
Ja.
Weil wer will schon irgendwie so und so viel 100 Euro für so ein doofes, ferngesteuertes Auto ausgeben? Aber es gibt diese Leute.
Ja, die gibt es wirklich. arme Wesen. Ich möchte eine Sache kurz auflösen. Wir haben über das Album gesprochen, Lieder, die die Welt nicht braucht, vor 2 Folgen. Und wir hatten überlegt, von wann das Album ist.
Jean-Claude übrigens, das ist mir noch eingefallen nach der Folge. Heißt die Frau von Christo.
Ah ja, sehr gut. Von aus welchem Jahr dieses Top-Album ist und wir waren so bei 97, 96, es ist von 95.
Ich habe 95 gesagt, du hast 96 gesagt.
Ja, das ist richtig. Und das Beeindruckende ist, ich meine, 1995 war ja so eine Zeit, wo man mit erfolgreichen Alben noch richtig Geld verdienen konnte. Ne?
Ja.
Also da haben sich ja, das war ja noch lange, noch bevor es Rohlinge und sowas gab. Und
Rohlinge. Rohlingsspindel.
Genau.
Ich habe immer noch Rohlingsspindel von damals, weil ich dachte, ich verbrauche die so schnell. Kann ich mir 50 Stück kaufen.
50 Spindeln?
Nein, 50 CDs in einer Spindel. Und dann habe ich 2 davon verbaut und habe immer noch 48 seit 10 Jahren.
Das Album hielt sich im Sommer 95 über 6 Wochen die Top-Position der deutschen Albumcharts. 6 Wochen Platz 1. Lieder, die Welt nicht braucht von Die Doofen.
Die beiden haben nichts anderem mehr Geld verdient, oder?
Ja, Ditsche wahrscheinlich aber auch nicht. Kann ich mir...
Zumindest in so einem Zeitraum.
Auf jeden Fall, glaube ich, einer der größten Erfolge.
Zu Recht.
Es ist ein tolles Album.
Ich glaube, viel besser als das zweite.
Habe ich dir mal die Geschichte erzählt, dass ich dieses Album ja früher auf CD hatte und dann habe ich mir das auf eine Kassette überspielt, wie man es 1995 noch gemacht hat, um es auf dem Walkman zu hören. Und naja, 95 war ich, wie alt war ich 1995? 9. Also ich war noch in der Grundschule. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, so 3., 4. Klasse rum, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich häufig tagsüber, wenn ich dann von der Grundschule nach Hause gelaufen bin, dieses Album auf MC über Kopfhörer gehört habe
mit meinem Walkman. MC war tatsächlich der Begriff, aber MC, LP, CD.
Genau.
Reform.
Und ich habe das immer als kleiner Stöpsel richtig laut mitgesungen, weil ich wusste ja irgendwie, Olli Dietrich wohnt in Hamburg. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass es ja durchaus sein könnte, dass Olli Dietrich irgendwo jetzt hier in der Nähe abhängt und einfach spazieren geht oder auf einer Parkbank sitzt und den kleinen Jungen hört, wie er seine Songs singt und sich freut und mich dann anspricht.
Ja.
Und dann, ich wollte natürlich so gerne, wollte ich die Doofen mal persönlich treffen. Ja. Ist nie passiert, leider.
Ja.
Und ich möchte gar nicht wissen, was alle anderen Leute gedacht haben, die mich gehört haben, wovon es einige gegeben haben muss, weil es ja mitten am Tag war. Ich habe ja Schulschluss gehabt und weiß ich, 12 oder 1 oder so.
Das ist schön.
Und wenn dann halt einfach lieb. Laut singend doofen Songs, ich glaub, Hose runter, Leuten FKK, tralala.
Ich glaube, die meisten Leute hast du zum Schmunzeln gebracht.
Das mag sein. Vielleicht habe ich manche auch echt genervt, die ja gewohnt haben zum Beispiel. Wenn ich das jeden Tag... Da kommt er schon wieder. Das verrückte Kind ist wieder da. Los, Harald, komm weg vom Fenster.
Warst du mal früher bei WOM am Jungfernstieg, als es das noch gab, World of Music?
Ist das im Bunker drin gewesen?
Nee, in meiner Erinnerung ist es im Alsterhaus gewesen.
Kann ich mich nicht dran erinnern.
Also ich habe ja damals, war ich so ein bisschen früher dran mit Musik immer, wegen meines 4 Jahre älteren Bruders. Das heißt, ich habe die ganzen, als er dann irgendwie so in der Grundschule und 5., 6. Klasse war, da die ganze Charts-Musik gehört.
Mhm.
Und die habe ich halt auch schon gehört, viel früher. So Cut and Move und Tour Unlimited und so weiter. Und als er dann anfing, cool zu werden und so Green Day und Offspring zu hören, habe ich das dann auch schon so in der 4. Klasse gehört, während alle in der 5. Klasse haben alle Macarena getanzt und ich habe Punkrock gehört. Und das war halt, ich war halt dadurch immer so ein bisschen weiter.
Bisschen edgy.
Und wir haben uns halt aber irgendwie hier, was weiß ich, bei Karstadt oder so in der Musikabteilung dann unsere CDs und Platten am Anfang noch gekauft. Und ich war halt als kleiner Stöpsel, so wie du, immer hinten dran. Und irgendwann, weil mein Bruder das dann irgendwie schon so mehr mitbekommen hatte, wo man so richtige Sachen kauft und eine geilere Auswahl hat, es gab auch keinen Internetversand und so, sind wir dann zusammen mal irgendwann zum WOM gegangen. Und das war für mich so ein krasses, das fällt mir jetzt erst zum ersten Mal wieder ein. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt darauf komme. Achso, wegen LP, MC, CD, weil das so sortiert war. Und man ging halt wirklich so runter und es waren ganz enge, vollgepackte Gänge und überall waren diese fetten Plattenregale. Und ich bin als kleiner Bub durchgelaufen und es war so, Alter. Und mein Bruder, voll kenntnisreich, ist hingegangen und hat sich irgendwie die neue AC/DC-Platte und was weiß ich alles. Und das war für mich wirklich das erste Eintauchen in so eine Art von Subkultur. Und da sind Leute, da sind nicht alle Leute. Und das war irgendwie so eine Auswahl von Menschen. Ja, wahrscheinlich war es einfach der riesige Plattenladen und jeder Arsch ist da hingegangen. Aber das war für mich so eine krasse Erfahrung und hat mich so angefixt. Für irgendwas, was ein bisschen gritty und krass ist. Diese Plattenladenerfahrung.
Das erinnert mich ganz doll an einen Gedanken, den ich neulich hatte, wo ich auch länger drüber nachgedacht habe, dass es früher so was Besonderes war, auch in so einen Mediamarkt zu gehen und sich da irgendwie durch die ganzen CD-Regale durchzugucken und sich dann einzelne CDs rauszunehmen und dann zu diesen Anhörstationen.
Ja, richtig.
Mit den Kopfhörern, wo man dann...
Genau, die gab es bei WOM nämlich auch.
Genau. Und das ist so krass, weil sowas gibt es heutzutage überhaupt nicht mehr. Streaming hat dieses Erfahren, dieses neu kennenlernen, ja, komplett zerstört.
Und ich habe mir so CDs gekauft. Ich hatte irgendeine CD von irgendeiner Band,
ja,
bin in den Laden gegangen, habe gesehen, Alter, die haben ja noch andere Alben.
Genau.
Ich höre mal rein und es war so, wow, das ist geiler Scheiß, die kaufe ich mir auch.
Richtig.
Und dann hatte ich mir selber eine neue CD erschlossen über diesen Weg.
Genau. Oder auch teilweise ich jedenfalls einfach nach Cover gegangen. Wenn da irgendwie ein geiles, interessantes Cover war oder, weiß nicht, wenn ich eine Band sehe, die Megadeth heißt, dann höre ich da zumindest mal rein, weil sie Megadeth heißt. Fand ich jetzt nicht so geil, aber hätte ja auch ein Kleinod hinter sich verstecken können. Und da habe ich dann weiter drüber nachgedacht und versucht, eine Antwort darauf zu finden, ob jetzt so eine Sachen wie Musikstreaming, wie Spotify und so, die Wertigkeit von Musik kaputt machen. Und zwar nicht im Sinne von, die Künstler kriegen nicht mehr das, was sie verdienen in Relation zu dem, wie viel sie gehört werden, sondern ob einfach dieses alles ist verfügbar, das Erlebnis des besonderen Entdecken kaputt machst.
Wenn jetzt Spotify am Ende meiner Playlist oder meines Albums ankommt und mir andere Sachen vorschlägt und ich höre irgendwann was ich noch nie gehört habe und finde das mega cool und ende den Künstler und ein paar Wochen später nehme ich mir den vor und höre mein Album an, kann ich das auch entdecken und wäre sonst nie drauf gekommen.
Ja.
Wir haben halt medienmäßig echt krasse Sachen mitgemacht. Ich habe halt erlebt, wie ich mir von Tape Deck zu Tape Deck Sachen kopiert habe, wie ich aus dem Radio auf Kassette Sachen mitgeschnitten habe, wie ich dann den ersten Discman hatte und unterwegs mit so einem riesen schweren Ding, was total unpraktisch war und immer diesen, wie später hatten die doch, wie
hieß Anti-Shock.
Das? Anti-Shock.
Anti-Shock.
Später. Und die ersten hatten das nicht und man musste mal ganz langsam
vorsichtig gehen,
damit das nicht 3 Sekunden lang anhält.
Auch was für ein geiles, kaputtes Produkt, einfach ein Discman, der ständig springt, wenn man sich bewegt. Totaler Unsinn, dass man das auf den Markt gebracht hat.
Und Mini-Discman hatte ich dann, hab mir da die Sachen überspielt an der Anlage von meinen CDs und es auf geiler Qualität und mit Skippable.
Und dann kam der nächste geile Schritt, MP3.
Aus dem Internet einzeln ziehen.
Einzeln ziehen, aber dann für unterwegs, bevor es MP3-Player gab, MP3-Discmans. Also wo du dann MP3-CDs
brennen konntest,
wo dann nicht 70 Minuten Musik drauf passt oder 20 Tracks oder was, sondern einfach 800.
Und alles waren verschiedene Arten, Musik zu entdecken. Im Laden mit diesen Hörstationen, beim Freund eine Kassette überspielen, bei Napster sich irgendwie einzelne Tracks runterladen oder ein viel falsch gebrandetes Album und dadurch irgendeine andere Band, die dann den ID3-Text drin stand, entdeckt.
Ja.
Das ist schon echt alles cool. Und jetzt ist es aber mit Spotify eigentlich auch immer noch so, dass ich Sachen entdecke. Und das ist halt sehr, sehr einfach verfügbar, sehr wenig erfordert, sehr wenig Handwerk, Kenntnis.
Und jetzt überleg mal, du redest ja die ganze Zeit, du erzählst die ganze Zeit aus so einer Perspektive, wo man diese ganzen Entwicklungen so mitgemacht hat. Die Leute, die heutzutage 8, 9, 10, naja, sagen wir nochmal älter, 12, 13, 14, 15 sind, aber irgendwie das schon total verinnerlicht haben, dass einfach zu jedem Zeitpunkt jede Musik verfügbar ist, die, ich glaube, denen geht ganz viel verloren, was halt so das Entdecken und Genießen und Auskosten von irgendeiner bestimmten Musikrichtung oder bestimmten Alben ist. Also, ich weiß nicht, ich könnte jetzt so 10 Alben aus dem Stegreif sagen, die meine Jugend mega geprägt haben. Und Leute, die heutzutage so alt sind,
meinst du, die hören einfach breiter und querbeet?
Glaube ich schon.
Haben die nicht auch Fantum, haben die nicht auch das Bedürfnis, Fan von einer
Band? Ja, aber ich glaube, die haben noch viel mehr diese, ich hätte ja damals nicht anders gemacht, wenn ich das da gehabt hätte, die dann irgendwie richtig Bock haben auf Band XY, aber dann halt auch noch angezeigt bekommen, Leuten, denen das gefällt, denen gefällt auch das und das und das und das und das und das. Und dadurch, dass du halt immer wieder neuen Input hast, hast du dann irgendwann weniger Zeit, dich um Dinge einzeln zu kümmern. Und das ist ja ein bisschen auch wie dieses Phänomen mit Videospielen, wo man als Kind die beschissensten Scheißspiele und die schwierigste Kacke sich richtig draufgepackt hat, weil man einfach nichts anderes hatte.
Da habe ich ja auch gerade einen Fehlkauf gemacht. Es gab, als ich auf meinem alten Amiga, gab es ein Spiel, das hieß Toki. Ein ganz dummes Spiel, bei dem man von einem Zauberer verwandelt wurde. Und also die Story ist egal. Du rennst als Affe durch Welten und musst rumballern.
Aus dem Mund?
Kennst du das?
Ja, das Spiel kenne ich.
Und das Spiel habe ich halt richtig oft gespielt, sodass ich bis heute die Musik im Kopf habe. Und ich habe es, glaube ich, nie über das 2. von 5 Level geschafft. Und wenn man alles schaffen würde, dauert das Spiel vielleicht eine Stunde. Und ich habe mir immer wieder diesen Anfang angetan und bin dann Game Over gegangen, musste von vorne starten, habe es aber nie weiter geschafft, weil es super schwer ist. Und trotzdem hatte ich das irgendwie total gern, das Spiel. Und davon gibt es jetzt ein relativ aufwendiges Remake. Und das war jetzt irgendwie im Sale und ich habe es mir gekauft und habe es angeschrieben und habe festgestellt, dass es einfach der letzte Rotz ist. Und wenn ich das nicht kennen würde und anschauen würde, würde ich sagen, was zur Hölle, warum soll das irgendjemand machen? Das ist scheiße, es spielt sich kacke, man wird bestraft und muss immer wieder denselben Kack machen.
Da kommt es natürlich auch noch dazu, dass sich seitdem einfach das ganze Medium mega weit entwickelt hat und du das alles mitgemacht hast.
Ich glaube, das war nie ein gutes Spiel.
Das ist wahrscheinlich sogar richtig, aber das passt halt ganz gut. Man hatte damals irgendwie immer nur wenig zur Auswahl und dann musste man das Wenige, was man hatte, zu schätzen wissen.
Ja.
Wenn man zumindest einen guten Umgang damit hatte. Aber glaubst
du nicht, dass so ein 8-Jähriger heute, wenn er irgendwie eine Switch zu Hause stehen hat, da auch nur 5 Spiele drauf hat?
Oh, das
meisten.
Weiß ich nicht.
Und die dann auch zu Tode spielen?
Aber ich meine ja vor allem ja auch im Vergleich du jetzt und du früher und ich jetzt und ich früher.
Es gab gerade das Black Lives Matter HIO Anti-Racism Bundle, wo Leute kostenlos ihre Spiele zur Verfügung gestellt haben und es geht alles komplett an gute Zwecke.
Gute Sache.
Da sind halt einfach 1000 Spiele drin für 5 Euro, 5 Dollar. Ich habe 30 gezahlt.
Du bist ein guter Mann.
Ich wollte eigentlich 100 zahlen und dann habe ich mir die Spiele angeguckt und dann sage ich irgendwie, dann spende ich doch lieber irgendwo, wo ich genau weiß. So.
Wo es hingeht.
Ja, aber ich glaube, dass das auch sonst würden die ja nicht alle mitmachen. Das ist wahrscheinlich schon sinnvoll.
Also ich weiß noch, um nochmal auf die Musik zurückzukommen, ich erinnere mich zum Beispiel noch genau an das Jahr 2000 und zwar an den 23. Oktober des Jahres 2000, da ist das Album Runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer von der Band Die Ärzte erschienen. Und ich war, wie du weißt, und ich glaube, ich hier auch schon mal erwähnt habe, der weltgrößte Ärzte-Fan früher. Und das war eine völlige Obsession von mir. Und das war dann irgendwie nach 2 Jahren das nächste große, richtige neue Studioalbum. Und ich war so aufgeregt und habe mich richtig drauf gefreut, wochenlang auf diesen Termin gefreut, weil ich wusste, da kommt das Album. Und ich bin dann zum Flughafen gegangen. Ich wohnte ja in der Nähe vom Flughafen, vom Hamburger Flughafen. Und da habe ich mir das dann gekauft und bin nach Hause gegangen, habe das in den CD-Player eingelegt, habe meine Zimmertür zugemacht, habe mir das Booklet in die Hand genommen und habe das Album 2-mal von Anfang bis Ende durchgehört und dabei die Texte im Booklet gelesen. Also einfach, das Album ist relativ lang, das geht, glaube ich, so eine gute Stunde tatsächlich. Also einfach so gute 2 Stunden.
Ja,
einfach
nur auch sehr gut.
Alleine in meinem Zimmer gesessen und ganz bewusst das neue Album von meiner Lieblingsband gehört. Und das war so toll. Und ich glaube, heutzutage ist es so, du machst das Spotify auf und dann kriegst du die Nachricht, hier neues Album von Haftbefehl. Und dann klicken die Kids da drauf und denken, ja geil, immer Haftbefehl durchgehört. Und wenn sie überhaupt noch Alben hören, man sagt ja eigentlich immer, heutzutage werden keine Alben mehr gehört, sondern eher Playlists oder irgendwie Top-Tracks.
Ja, das würde mich interessieren. Da würde ich mal gerne mit vergleichbaren Menschen, die jetzt 16 sind, reden, wie die das machen. Weiß ich nicht.
Wo finden wir die?
Also ich habe das manchmal noch gemacht. Ich habe mir zum Beispiel irgendwann mal, als ein neues Album einer meiner gern gehörten Bands erschienen ist, es gar nicht vorher angehört. Ich habe es mir im Laden auch gekauft und habe mich aufs Sofa gelegt und es gehört. Von meinem Plattenspieler.
Ja.
Das war allerdings in der vorvorletzten Wohnung. Aber hin und wieder habe ich sowas immer noch gemacht, aber das wird immer seltener. Dieses bewusste Musik hören und sich reinhören in ein Album.
Ja, wenn das nicht auf dem ersten Listener gefällt sozusagen, dass man sich die Mühe macht, es doch noch 2, 3, 4 Mal zu hören.
Viele meiner Lieblingsalben haben mir auf dem ersten Listener gar nicht gut gefallen.
Ja.
Weil die halt erst wachsen müssen.
Ja.
Und dann wachsen sie aber gehörig.
Aber gehörig wachsen sie dann. So, dass sie die Sterne berühren können, indem sie die Hand nach oben streichen.
Ja.
Streicht man die Hand nach oben?
Nein, aber man könnte auch die Hand auch nach oben streichen mit der anderen Hand.
Genau, so funktioniert es bei richtig guten Alben, in die man sich reinhören muss. Die werden riesig. Ja, das finde ich auf jeden Fall ein total spannendes Thema. Generell, wie man so wie man Musik hört. Ich bin bis zum heutigen Tag einfach durch die Sozialisierung ein Albenhörer. Liebe es, Alben zu hören.
Wir hatten heute fast Musik gemacht. Es wurde leider torpediert von
verschiedenen dilettantischen
Umständen. Wir haben keine Gesangsanlage bekommen und ohne Gesang ist es doch nur das Halbe.
Genau, Musik ohne Gesang ist Musik, aber langweiliger. Deswegen mag ich auch kein Elektro. Ich finde Elektromusik scheiße. In allermeisten Fällen, weil da einfach nicht gesungen wird.
Nichts passiert, da passiert auch nichts.
Ja, das ist ja.
Das baut sich so über 7 Minuten auf und dann geht es eine Terz höher und alles geht durch.
Lass uns nicht dieses Thema aufmachen. Das ist ein. Es gibt so viele Elektromusikrichtungen. Mein guter, lieber ESX-Kollege, muss ich ja sagen, Sebastian Heyer, ist ja ein krasser Elektro-Hardstyle-Hyper-Techno-Fan. Und wir haben ganze Abende, stundenlang damit zugebracht. dass er mir immer verschiedene Stile und Musikrichtungen aus der Elektromusik gezeigt hat.
In deinem Kopf war immer dasselbe.
Nee, das nicht. Ich habe durchaus Unterschiede gehört. Ich habe mir das alles nicht gemerkt, was da was ist. Das ist Drum and Bass, das ist Dubstep, das ist Techno, das ist Hardcore, das ist
Trance.
Goa, das ist Trance, genau. Ich habe durchaus Unterschiede gehört, aber ich fand alles scheiße. Alles davon fand ich richtig scheiße. Und er wollte eigentlich, er hat sich, glaube ich, richtig doll gewünscht, dass ich irgendwann sage, ah, jetzt habe ich es verstanden, okay, ist vielleicht nicht meine Lieblingsmusik, aber jetzt könnte ich mir vorstellen, mit dir auf so ein Festival zu fahren.
Ich habe bei denen auch immer das Gefühl, dass die gar nicht an Künstlern interessiert sind und Bands oder so, sondern dass
an DJs, die sind an DJs, ja, genau, interessiert.
Ja. Aber das sind ja auch Künstler. Aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, da geht es einfach nur darum, dass der Sound da ist. Und dass es auch um Tanzen geht, aber um minimales Tanzen. Ich rede aber auch hauptsächlich von Minimal Electro. Das ist das, was eine Zeit lang in war, wo die Leute alle an ihr Bier genippt haben und so standen und möglichst wenig Bewegung gemacht haben.
Bisschen gewippt, aber sich nicht richtig getanzt.
Aber ich habe das auch schon erlebt auf Konzerten, dass das war kein Elektro, aber das war auch so, dass die Bands ihre Songs so ausgebreitet haben und es dann wirklich ganz, ganz, ganz lange das Gleiche und immer das Gleiche und Gleiche war. Und wenn dann eine ganz kleine Sache geändert wurde, im Gitarrenriff oder so, das sind alle in Ekstase gegangen. Das ist so toll, wenn sowas passiert. Und ich kann das schon verstehen, aber es ist einfach nicht mein Verständnis von Musik und wie Musik funktioniert. Musik geht bei mir viel über die Person und die Bands und die Texte und die Stimmung.
Ja.
Und wenig tatsächlich über das Körperliche, auch wenn ich mich gern zur Musik bewege.
Aber die Stimmung ist gerade genau eigentlich ein Punkt, der mir häufig als Gegenargument genannt wurde, dass gerade das die Stimmung sehr unterstützt.
Ja. Und aber es ist mir zu entkoppelt vom Menschen. Es ist zu sehr nur die Töne. Und es ist wenig eine Geschichte dahinter oder ein Moment
Gefühl.
Oder ein Gefühl, sondern es ist...
Also ein Gefühl außer Party, Party, yay, yay, yay. Beim Hardstyle, was in dem Fall seine Lieblingsmusikrichtung ist.
Entkoppelt vom Menschen.
Das ist noch weiter entkoppelt, auch glaube ich von dem Grundverständnis, wie ich Musik definieren würde, weil da es gibt eine Regel für einen Song, der ein Hardstyle-Song sein will, er muss 150 Beats haben pro Minute, damit halt Hardstyle-DJs jeden Song problemlos ineinander mischen können. Also das ist einfach eine Grundregel. Ja, weil sie faul sind oder weil...
Weil sie dann noch heftigere Moves machen können.
Ja, und 150 Beats ist halt echt schnell.
Ja, auch, schnell. Ne?
Und das ist richtig, richtig anstrengend. Rumgeschranze. Fürchterlich. Fürchterlich.
Hört Sebastian Heyer unseren Podcast?
Er hatte mal angefangen. Ich weiß nicht, aber
er hat ein großes Segment in dieser Folge bekommen.
Ja, ich habe ihn auch schon mal mit Vor- und Zunamen genannt, vor mehreren Folgen. Ich weiß nicht genau, warum. Aber bestimmt aus guten Gründen.
Ja. Ich habe ihn nur einmal in meinem Leben getroffen, aber trotzdem ist er ein großer Teil meines Lebens geworden.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Okay, schön, das fand ich gut, das mal irgendwie loszuwerden.
Ja, das ist das erste große Segment dieses Podcasts.
Das war das erste Mal, dass wir wie richtige Menschen miteinander geredet haben.
Atmen jetzt einmal durch. Ich möchte ein kleines, wieder wie üblich in den letzten Folgen, eine kleine Hühnersektion einfügen.
Sehr gern.
Zu meinen Hühnern gibt es Neuigkeiten folgender Natur. Erstens, ich habe ja schon häufiger davon erzählt, dass ein Huhn, Francesca, ganz unten in der
Hackordnung
steht. Und es ist inzwischen, also einerseits gibt es inzwischen so, beobachte ich, dass sie sich manchmal doch mehr traut. Wenn ich mal so füttere und Sachen reinschmeiße, die irgendwie über sind, dann lässt sie sich nicht so leicht vergraulen, sondern ist im Kampf drum mit, wie man es von Enten füttern kennt, dass alle so und sich gegenseitig schubsen und das hat eher schon was Spielerisches. Aber wie die sie behandeln und wie sie sich unterordnet, da wird mir wirklich schlecht. Weil ich habe ja schon erzählt, dass sie sich gerne dann ganz unten hinlegt und auch unter das Kotbrett, auch schon auf dem Kotbrett war. Und jetzt war sie... Dann hat sie sich auf den schlimmstmöglichen Platz gesetzt, nämlich direkt vors Kotbrett, wo von dem einen Huhn, ich glaube, es ist Elefant, immer die Kacke verlässlich runterfällt. Und als ich sie vor ein paar Tagen rein den Tür zugemacht habe, lag halt schon auf Francesca drauf schon die ersten Kackeballen.
Okay.
Und sie sind auch so, dass sie ihr dann keinen Millimeter gönnen und so, und sie sich auch unter. Und es ist einfach so, es ist so wie heißt das? Sie machen nicht Zuckerbrot und Peitsche, sondern sie machen Peitsche und noch mehr Peitsche. Sie lassen nicht locker. Es ist nicht so, dass sie dann auch mal so, sondern es ist einfach no way. Du bist immer ganz unten. Und das ist echt hart mit anzusehen.
Jetzt weißt du, wie sich Freunde der Black Community in den USA fühlen. Seit vielen Jahren schon.
Francesca.
Nee, wie du, mit Blick auf Francesca.
Ach, Freunde der Black-Community. Ich dachte, die Black-Community.
Nein, nein, die sind eindeutig Francesca.
Oh, dann ist erstaunlich, dass...
Moment mal ganz kurz. Ich muss, hab da noch eine Frage zu. Ist das nicht irgendwie so, dass du das Bedürfnis hast, da irgendwas gegen zu unternehmen? Oder
also
bist du
dann
doch so rational und sagst, ja Gott, ist fucking eine Tour, ich muss
nicht... Man soll nicht, aber ich guck schon, dass ich mache manchmal so Ablenkungsmanöver. Dass ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt muss sie aber auch mal was zu trinken kriegen. Und dann logge ich die anderen mit Essen weg und dann gebe ich ihr das Trinken und dann ist sie auch dabei und dann kriegt sie auch. Dass ich manchmal ihr auch so ein bisschen die geileren Sachen zuschätze.
Und hast du das Gefühl, dass dieser Umstand dazu führt, dass sie dir mehr ans Herz gewachsen ist als die anderen? Weil du irgendwie so ein bisschen aus
Mitleid,
die anderen scheiße findest.
Deswegen. Auch weil sie sich so unterordnen und ich bin halt nicht so ein... Ich kann halt nicht so mit diesem Opferdasein so gut umgehen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Es ist nicht so, dass ich... Also ich habe schon Mitleid, aber nicht eine gesteigerte Sympathie.
Okay.
Es ist, glaube ich, so, dass wenn jetzt eins der Hühner sterben würde, dass es mir bei Francesca am wenigsten leid tun würde. Weil ich auch denken würde, man hat es kommen sehen, es ist naheliegend. Sie hat noch ein paar Tage Sonnenlicht gehabt.
Darwin hätte es nicht anders gewollt.
Ja, es ist so. Ich rechne auch damit, dass sie das Jahr nicht überlebt irgendwie.
So arg, na gut.
Diese Tiere graben so viel Plastik aus. Die buddeln ja immer rum und ich hole ständig, vor allen Dingen von da hinten, da im Wald, wo jahrelang ganz viel drauf lag, so viel Plastik aus der Erde. Und das zeigt mir einfach, dass die ganze Welt voll Plastik ist.
Ja.
Es verrottet nicht, es fällt nur einfach immer in tiefere Erdschichten. Und es ist ja nicht nur bei uns im Garten so, es ist ja überall. Es ist so schlimm.
Wenn in 65 Millionen Jahre die dann vorherrschenden Lebewesen
Hühner sind
oder aus anderen Gründen graben, finden die Schichten über Schichten aus Plastik.
Ja. Ja, der Rest ist weniger spannend. Ganz geil ist noch, das wusste ich nicht, kennst du Drohnenmüll? Ich weiß nicht, ob der wirklich so heiß irgendwie. Ich
hab mir Drohnenmüll?
Das ist aus dem Imkerbereich. Es gibt offensichtlich so, es gibt ja immer diese Bretter. Kennst du das von Imkern, wenn die so holen die so Bretter aus dem Stock
raus? Und da sind dann die Waben dran.
Genau. Und es gibt offensichtlich, ich weiß es leider nicht ganz genau, es gibt welche, wo dann irgendwie eine Königin drin ist und die Drohnen arbeiten der Königin zu und füttern die. Und es gibt welche, wo nur Drohnen drin sind und die da haben dann keine Funktion oder so ähnlich. Und die kriechen aus ihrem Nest raus, aus ihren Waben raus und sterben.
Weil sie keine Funktion haben.
Das ist ihr Leben. Die schlüpfen und sterben. Und zwar instant.
Sind die so Backup, falls irgendwie ein großer Genozid passiert, dann können die doch mit Funktionen ausfliegen.
Ich weiß nicht, welche Funktion sie haben. Oder ob es sozusagen nur ist, es wird ganz viel produziert und einige schaffen es und einige schaffen es halt nicht.
Mhm.
Im Prinzip so wie Spermien, nur dass es halt einfach verdammte echte Lebewesen sind und nicht nur ein halbes, noch nicht mal nah am Leben richtig dran sein, das Ding. Und das ist so, das hat mir einerseits nochmal so, weil die Hühner fressen das. Ein Erzieher aus der Kita hat uns, der macht das, der hat zu Hause Bienen und der hat gesagt, ich habe hier so ein bisschen Drohnenmüll.
Und das war so eine Tüte voll mit toten Bienen.
Nee, das ist so ein Kasten,
ach, dann
so ein Rahmen.
Und dann sind die aber schon alle tot.
Komplette Waben. Und ich dachte, okay, der gibt mir hier halt tote Drohnen.
Für
die Hühner. Und dann habe ich das ausgepackt und hingelegt und dann dachte ich, oh, der hat sich geirrt, da kommen ja die ganzen, die leben ja alle. Das sind ja Bienen, die leben. Und dann habe ich beobachtet, wie die sich mit einer Mühe aus diesen kleinen Dingern ganz langsam rausgewühlt haben. Es hat Minuten gedauert, ich habe das beobachtet. Dann krabbeln sie darauf und dann verenden sie.
Einfach so. Wow.
Und die Hühner haben sich erst gar nicht dafür interessiert und am nächsten Tag hatten sie das ganze Ding komplett zerhackt, überall lag es rum und sie haben es innerhalb von 3 Tagen komplett aufgefressen. So einen dicken Rahmen, alles was da an Waben mit Honig und sonst was war und all die toten Bienen weggemümmelt. Ganz richtig geil. Aber dieser Kampf, so wie so eine Raupe, die zum Schmetterling wird und sich erstmal so richtig anstrengen muss und auch da rausbrechen muss und dafür kämpfen muss. Und die haben diesen Kampf auf sich genommen.
Für nix.
Und das ist halt genau dieses Ding von wie heißen die denn? Sowieso Völkern. So Ameisen und Bienen halt die, wo das Individuum nicht zählt, deswegen werden die auch immer benutzt als Bild für so, keine Ahnung, kommunistische Staaten oder so. Und das Individuum zählt nichts, es zählt nur die Gemeinschaft und alle arbeiten nur zu. Und wenn deine Aufgabe ist zu sterben, weil du überschüssig bist, dann stirbst du. Das ist
wie bei den Schlümpfen.
Moment, bei den Schlümpfen, die sterben auch.
Nee, naja, da ist auch alles für die Gemeinschaft und das Individuum ja.
zählt nichts. Das zählt das Individuum auch. Wenn einer von denen Probleme hat, dann kümmern sich die anderen. Ja, das helfen ihm.
Aber
das ist so bitter.
In einer realistischen Schlumpfversion. In der realistischen. Das wird ja häufig als Parabel auf den Kommunismus ja, genau. gewertet, die Schlümpfe.
Ach, die Schlümpfe?
Ja, die Schlümpfe.
Ja, stimmt.
Weil alles, was man tut, man wird daran gemessen, ob man für die Allgemeinheit irgendwie sinnvoll ist. Zum Beispiel hier der Bäcker und der Papa und Hefti, was macht der eigentlich für die Gemeinschaft?
Ist der nicht klug einfach?
Nee, Hefti ist stark.
Ach, das ist sehr stark.
Ja, Schlaubi Schlumpf ist klug. Genau, Schlaubi Schlumpf ist klug. Und Hefti, was macht denn aber hier der Grumpy Smurf? Der verbreitet nur schlechte Stimmung. Braucht man auch. Und Schlumpfine ist einfach die Reproduktionsmaschine.
Ja.
Da dürfen alle mal rüber und dann kommen da...
Aber es kommen ja keine neuen Schlümpfe. Es gibt doch nur ein Babyschlumpf.
Wo kam denn eigentlich plötzlich der Großvater mit der gelben Mütze her? Der war doch nicht von Anfang an da. Es gibt auch Papa-Schlumpf mit einer roten Mütze und dann gibt es aber noch.
Kenne ich nicht.
Es gibt noch einen älteren Schlumpf mit gelber Mütze.
Groß. So weit habe ich nie geguckt. Groß. Das muss in der dritten Staffel sein.
Das kann sein. Die Schlümpfe. Auch krass. Ja, okay.
Aber mir hat das ein bisschen das Herz zerrissen, das zu beobachten.
Ja.
Wir haben auch neulich, und das ist überhaupt diese krasse Natur, weil wir wollen ja hier ein bisschen mit Naturgarten und jedes Insekt zählt und ich trage inzwischen jedes scheiß Tier aus diesem Haus und jede Spinne. Und dann holt man sich hier solche Hühner rein und das sind einfach Killermaschinen. Wir haben so eine fette Riesenspinne gefunden, die ein Ei, die haben ja so Eier, in denen ganz, ganz viele, hatte ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, mit diesen kleinen Spinnen.
Ja,
und die hatte das unter ihrem Bauch, so ein Riesending.
Oh, ich kriege Gänsehaut. Mach das bitte schnell fertig. Ich habe
Bilder, wenn du möchtest.
Nein, möchte ich nicht.
Und die haben wir in so ein kleines Beobachtungsglas gemacht, auch für die Kinder. Und dann konnten sie sich das angucken. Und irgendwie nach 2 Tagen habe ich dann auch gesagt, so, okay, jetzt ist es auch mal gut und so. Und ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt genug zu fressen drin hat. Da waren so Blätter drin. Aber ich weiß auch nicht, was Spinnen fressen, ob die einfach andere kleine Insekten fressen.
Ja,
das jetzt lasse ich sie mal frei. Dann habe ich gesagt, so, jetzt komm, habe irgendwie meine Kinder genommen, jetzt lassen wir so, sie jetzt so.
Ich weiß nicht, ob ich das fertig hören möchte.
Und dann habe ich den Deckel aufgemacht, sie war da gar nicht. Und dann war sie aber unter dem Deckel. Und habe ich mich auch so ein bisschen erschreckt und habe das so weggeschüttelt. Und ist diese Riesenspinne mit ihrem Ei immer noch weggekrabbelt. Und hat sich voll gefreut und ist so ein paar Meter gelaufen. War auch ein bisschen, glaube ich, in Angst. Und dann kam von hinten ganz schnell angerast Lotte, das Huhn. Und und hat die Spinne, nachdem wir sie 2 Tage beobachtet hatten, mit ihrer Brut unter sich weggerissen. Aber das Ei war noch da. Und dann habe ich das Ei ins Gebüsch geschmissen und gehofft, dass die Spinnen überleben. Und früher hätte ich halt jede Spinne immer gekillt, nach dem Motto, bloß, dass die keine Nachkommen bekommen, schrecklich. Aber mein neues Leben ermöglicht mir Nähe zu Spinnen.
Wenn ich sowas entdeckt hätte, in der Nähe meiner Wohnung, hätte ich mir im Internet sofort eine Software bestellt.
Hattest du nicht mal sowas?
Ich hatte mal eine, ja, die habe ich aber nicht mehr. Aber damit haben wir mal einen Fighter hingerichtet, weißt du das noch?
Wir beide?
Na, nicht wir beide, nur allein. Das war, wir sind ja schon viele Jahre befreundet. Und zu einer Zeit, wo ich noch zu Hause bei meinen Eltern wohnte und meine Eltern beim Urlaub waren, habe ich eine kleine Feier, eine kleine Party, ein Sit-In, wie man früher sagte, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Nee, Anfang
das ist ein bisschen Understatement, weil man nicht sagen wollte, dass es eine Party ist. Was war das? Es war einfach ein bisschen lower.
Ja, genau, es war eine lowe Party, ohne Tanz, aber mit viel Alkohol und auch durchaus Musik und viel Quatsch, den man da so gemacht hat. Und da hatte ich so eine Software und dann war irgendwie, es war Sommer und es war warm und wir waren in der Küche und da war das Fenster offen und das Licht an. Dementsprechend hat sich auch eine Motte da rein verirrt und dann saß da diese eine Motte auf dem Tisch und dann hatte ich diese Software und dann habe ich diese Software-Pistole direkt neben diese Motte gehalten und habe abgedrückt und dann gab es die wunderschöne Konversation, wo ist sie hin? Und ich, überall! Die hat es wirklich völlig zerlegt. Das tut mir auch echt leid im Nachhinein. Sowas würde ich heutzutage auch nicht mehr machen. Aber so fette Spinnen mit ihren eigenen, nee, die hätte ich auf jeden Fall
getötet. Aber wo du das erzählst, und diesen ganz kleinen Ausschnitt, das hat mir einen kurzen Flashback gegeben darauf, wie das war, diese Art von Abenden.
Ja.
Das war gut.
Das war sehr gut. Gefühlt war es immer warm und gutes Wetter.
Ja, und es war immer super viel Dynamik drin, super viele Running Gags und es ging sehr viel um Humor eigentlich. Und es war gut. sehr viel gelacht, sehr viel Quatsch gemacht.
Ja, so mit so 18, 19, so rum, ja. Die Ecke. Das war eine krasse Zeit. Sehr intensiv auch. Nochmal ganz kurz zum Thema Tod von Tieren. Ich habe mich eben gerade, als ich auf deiner Terrasse war, bin ich leider, trotz deiner vielen Warnung versehentlich, im Dunkeln auf eine Nacktschnecke getreten. Ja. Und die ist halt vorne mehr rausgeplatzt. Ja. Und da habe ich mich gefragt.
Das ist mir neulich auch passiert, barfuß. Nee, mit Socken.
Das ist mir ja auch letztes Jahr hier bei dir schon mal mit Socken passiert. Oder auch barfuß, keine Ahnung. Das ist eklig. Und dann habe ich mich gefragt, was das für ein krasser Tod ist. Stell dir das mal so auf Menschenformat hoch überlegt vor. Du liegst da irgendwo rum und dann kommt ein riesen anderes Lebewesen und tritt versehentlich so auf die Hälfte deines Körpers, sodass dein ganzes Inneres nach vorne raus splattert. Aus dem Kopf, aus dem Hals, alles geht kaputt. Und schießt vorne raus in einen Ekelschleim.
Es gibt, ich gucke gerade ja, wie du weißt, die Serie The Expanse. Und da gibt es eine so geile Szene, wo plötzlich so ein Ringportal erscheint und keiner weiß, was es ist. Und sie untersuchen das und sie fliegen aber nicht durch und sie wollen das so prüfen. Und ein Typ, der so ein Rennfahrer mit Raumschiffen sozusagen ist, die haben dann immer so Kurse um das System und wo sie möglichst schnell fliegen, der will halt seine Freundin zu Hause beeindrucken und sagen, ich bin der Erste, der durch den Ring fliegt. Guckt mich an und überträgt das halt so wie ein Livestream auf YouTube so ungefähr. Und das ist so geil gedreht, weil das Ding ist halt, innerhalb dieses Ringes gibt es eine Mindestgeschwindigkeit, in der man fliegen kann und alles andere wird gestoppt. Und die ist sehr langsam. Und er ist halt so ein Racer und fliegt so schnell er kann. Und er sagt so, wuhu, und dann wird so geil gedreht, wie er einfach, wie diese Schnecke, sozusagen komplett gegen die Wand fährt und aus sich heraus nach vorne platzt. Und übrig bleibt nur so ein kleiner Stumpf mit so nach vorne gerichteten Blutfetzen. Und es sieht so geil gedreht aus. Es ist so ein bisschen, es ist gar nicht eklig, es ist so wie bei Tarantino Gewalt dargestellt wird. Richtig geil gedreht. Weil es sieht so echt aus.
The Expanse. Ja. Bist du ja großer Fan.
Ich bin sehr großer Fan. Richtig, richtig tolle Serie.
Alle freuen sich doch immer über gute Serientipps. Vielleicht ist es ja auch was für den einen oder
ganz
anderen.
Ganz tolle Science-Fiction-Serie.
Bei Netflix.
Bei Prime.
Ach, bei Prime,
das
stimmt.
Das ist ja das Geile. Es gab sie auf Netflix, 3 Staffeln, dann wurde sie abgesetzt, wobei es eigentlich keine Netflix-Produktion war, aber sie wurde halt da, wo sie produziert wurde, abgesetzt. Und Jeff Bezos ist ein großer Science-Fiction-Fan, wie man auch an seiner phallischen Rakete erkennen kann, die er sich selber gebaut hat. Und der hat einfach gesagt, ich will nicht, dass die Serie aufhört, so wie viele andere Fans, und hat gesagt, ich kaufe die.
Ach wirklich, ja. Das ist eine Jeff Bezos-Serie.
Und er hat sie nach der 3. Staffel gekauft und hat die 4. Staffel und jetzt weiter produziert und dann wurde sie aber auch ein großer Erfolg. Aber das ist geil, wenn du dir einfach Serien kaufen kannst, weil du Bock hast, dass sie weitergehen.
Ja, wenn du der reichste Mensch der Welt bist, kannst du dir alles kaufen, was du dir kaufen willst. Ja. Du kannst dir Staaten kaufen, wenn du Bock drauf hast.
Und er hat dem Team dann gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, ist mir egal, unterhaltet mich.
Ja, das wäre auch so blöd, wenn er das anders gemacht hätte. Man kann ihm ja viel vorwerfen, aber blöd ist er bestimmt nicht.
Ja, also wie so ein Hofnarr hat er die irgendwie eingestellt.
Ja, stimmt, unterhaltet euren reichen König. Sehr gut. Ja, passend dazu, ich habe jetzt seit 2-3 Tagen zu Hause ein Alexa-fähiges Gerät.
Ne, wirklich?
Ja, aber nicht, weil ich Alexa haben wollte. Ist auch kein Amazon Echo oder so, sondern es ist eine Bose-Box, also beziehungsweise ein Bose-Radio. Und mein schönes, tolles Revo Super Connect Küchenradio, was ich ja sehr geliebt habe, hat ja meine Katze kaputt gemacht.
Deine Katze hat echt schon viele Sachen kaputt gemacht.
Ja, oder? Ich weiß. Und das ist das, was mir am allermeisten wehtut, weil erstmal war es sehr teuer und zweitens mochte ich das sehr gern. Aber da war ein Wespe hinter, da wollte er hin und dann musste halt das vom Fensterbrett gejagt werden, runtergestoßen. Und deswegen als Alternative, weil es gerade neulich im Angebot bei Saturn war, habe ich jetzt ein Bose Home Box 500 oder so und das ist Alexa-fähig. Muss man auch nicht einschalten, aber ich dachte mir, wenn ich schon mal habe, dann kann ich es wenigstens mal anmachen und ein bisschen ausprobieren.
Und aber bist du dann mit deinem Amazon-Account verknüpft darüber? Oder wie?
Muss man dann machen, ja.
Und was machst du jetzt mit Alexa?
Alexa hat wirklich einen großen Vorteil, dass man sagt, also man geht in die Küche, es steht in der Küche, und man sagen kann, Alexa, spiel Liedfett. Und man spielt Alexa Liedfett. Man muss das nicht auf dem Handy raussuchen.
Das ist so wie bei Star Trek. Das hat mich früher immer fasziniert. Ja. Die sagen, gehen in ihr Quartier und sagen, Computer. Und dann sagen sie, sind sie immer sehr vage. Sie sagen nicht, spiel das Lied von dem. Sie sagen, play something soothing. Und dann machen sie es noch ein bisschen feiner oder so. Oder sie sagen, play Vivaldi.
Ja.
Und dann kommt halt irgendwas von Vivaldi. Und da habe ich mir gedacht, so, weird, die müssen das doch genauer sagen. Aber sie sind dann immer damit einverstanden, was dann gespielt wird.
Na, es, also
aber bei, so, du kannst sagen, ein Spiellied fährt und dann kommt
dann
der Most Played Track oder dein Favorite.
Dann
oder?
macht er Shuffle.
Shuffle mit allen Liedfetten.
Ja.
Auf Spotify. Oder wo greift er drauf zu?
Wenn du es nicht explizit sagst, bei Amazon Music, wenn du Prime-Mitglied bist, hast du ja auch so eine abgespeckte Music-Version.
Ja.
Und man kann aber auch sagen von Spotify. Und wenn es Sachen bei Amazon Music nicht gibt, dann automatisch bei Spotify. Und man kann auch sagen, spiel All the Good Girls Go to Hell von Billie Eilish. Ja. Und dann spielt sie auch All the Good Girls Go
to Hell von Billie Eilish. Zählt Spotify auch Abspielereien von gedownloadeden Tracks, ja, ne?
Ja, na klar. Also du meinst, wenn man es einmal downloadet und 10-mal spielt, ob es dann als ein- oder 10-mal gilt? Ich würde sagen, 10-mal. Ja, auf jeden Fall. Das ist nur, wie er zugreift, aber das zählt er trotzdem. Ja. Da bin ich mir recht sicher. Denkst du jetzt für unseren Podcast, für Leute, die sich nicht einmal runterladen
und 10-mal hören? Nee, ich denke für meine 2020-Jahres-Statistik, weil ich jetzt sehr viel runterlade und unterwegs höre.
Ja.
Im Gegensatz zu früher.
Als du nicht wusstest, dass das geht.
Naja, ich wusste, dass es geht, aber ich habe keinen Gebrauch davon gemacht, weil ich irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Es geht einem ja auch sehr, sehr einfach.
Das runterzuladen.
Ja, es ist halt wirklich mit diesem einen Klick und du kannst sofort wieder löschen, wenn du den Speicher... Ist auch egal. Wurst, Wurst, Wurst. Das ist alles schön. Jeff Bezos, Amazon Musik. Wir sind viel bei Musik heute.
Ich finde das auch ein spannendes Thema. Es begleitet mich durch meinen alltäglichen Alltag.
Jetzt noch die letzte Chance, die letzte Abbiegung zu nehmen, noch eine größere Sache anzusprechen, wenn du das möchtest. Sag ich nur so.
Ja, dann habe ich eine konkrete Frage, die du mir vielleicht schnell beantworten kannst. Warum heißen eine große Ansammlung von Böller Schinken?
Weiß ich nicht. Ich glaube, weil es so aussieht. Die sind ja in dieses rote Papier gewickelt.
Und das sieht aus, als wäre da ein Schinken drin. So ein
entweder als wäre da ein Schinken drin oder sie haben so einen Schinken-Look irgendwie, weil sie dieses rote Papier haben und dennoch so umschnürt sind manchmal. Die waren früher vielleicht umschnürt mit so Band und Schinken ist ja auch häufig so in diese Schinken-Dinger sind so häufig mit weißem Packband irgendwie umschnürt.
Ja, du siehst mich skeptisch, aber vielleicht stimmt's.
Ich glaube, das kommt nur vom Look.
Nur vom Look, wenn, okay.
Habe ich dir mal vom D-Böller-Teppich erzählt?
Nee, vielleicht doch.
Erzähl. Du kennst doch die Piepmanscher-Teppiche.
Na klar.
Und manche Leute waren cool und haben sich einzelne Piepmanscher zwischen die Zähne gemacht und ihn dann angezündet.
Ja.
Und die Idee vom Piepmanscher-Teppich ist, du hast ganz viele kleine Mini-Böller, die aneinander gezwirbelt sind, sodass sie dann hintereinander krsch.
Genau.
Und ich habe, glaube ich, dachte immer, ich hätte erfunden den D-Böller-Teppich, indem ich einfach das größte Wumms-Ding, was man so zur Verfügung hat als Normalsterblicher, nämlich den D-Böller, in einen Kreis gelegt habe und alle, also ganz viele D-Böller mit der Zündschnur in der Mitte. Und dann kennst du vielleicht den Trick, wenn man einen einzelnen Böller durchbricht und ihn dann anzündet, was dann passiert?
Wie so eine Bengalo-Fackel.
Genau, dann explodiert er nicht, sondern dann schießt es aus beiden Enden eine Feuerfontäne raus, die sich sehr gut eignet, um andere Böller anzuzünden. Und dann habe ich also einen durchgebrochenen D-Böller hingelegt und ganz viele andere D-Böller im Halbkreis. Der D-Böller hat die alle Zündschnuren angezündet und dann gab es richtig geiler Effekt. Einfach ein Piepmanscher-Teppich in heftig. Und ich war damals halt ein dummes Böllerkind. Ich finde den Böller inzwischen super scheiße. Und das war aber das Kreative daran. Das hat mir Spaß gemacht. Und irgendwann, viele Jahre später, bin ich irgendwo gegangen und habe die Überreste eines D-Böller-Teppichs gefunden. Da dachte ich, vielleicht habe ich ihn doch nicht erfunden. Vielleicht ist es einfach Leute auf die Idee gekommen oder mir hat es irgendjemand anderes beigebracht. Und das war so.
Oder deine Legende hat sich weitergetragen.
Das will ich nicht anmaßend sagen, aber ist egal. Auf jeden Fall war das so, dass ich das gesehen habe und es war so ein schöner Moment von, ich habe verstanden, was da passiert ist. 99% der Leute, die vorbeigehen, wahrscheinlich nicht. Und ich hatte so ein, oder nicht noch, aber ein großer Anteil nicht. Und es war so ein schönes, es war schön.
Schön.
Hat mir gut gefallen.
Interessant, dass Böller noch in der Lage sind, ja, gute Gefühle zu verursachen.
Ich würde sagen, es war vor 10 Jahren
ungefähr, ach so,
dass ich diesen D-Böller-Teppich gefunden habe. Ich weiß nicht, warum ich das erinnere.
Offensichtlich hat es dir viel bedeutet.
Das war ein toller Moment.
Ich,
weil das so mich so zurückversetzt in die Kindheit und irgendwie.
Ja. Warum ist es denn eigentlich generell immer von positiven Gefühlen begleitet, wenn man sich an seine Kindheit zurückerinnert? Wahrscheinlich kann man das nicht so verallgemein sagen. Wahrscheinlich gibt es viele Leute mit fürchterlichen Kindheiten, wo es genau den gegenteiligen Effekt
hat. Aber die meisten hatten, glaube ich, schon eine eher schöne Kindheit. Die meisten Menschen, die in Deutschland
leben. Oder es ist vermutlich ja auch so, oder es ist ja auch so ein Phänomen, dass man so schlechte Sachen, die in der Kindheit passieren, häufig verdrängt oder ausblendet oder anders bewertet, sodass es nicht mehr als schlecht und negativ wahrgenommen wird, auch Traumata.
Dass man es zumindest irgendwie wegdrückt.
Dass man es wegdrückt und auch erfolgreich wegdrückt, unterbewusst wegdrückt und dann sich man meistens ja an die schönen Sachen erinnert.
Ja, und jetzt mal unabhängig davon, es ist ja nicht einfach nur eine Phase, in der du bist, wie du später bist und die ist halt gut oder schlecht, sondern es ist auch auf jeden Fall geprägt von einer gewissen, einem Mangel an oder einem Fehlen von Verantwortung, von einer gewissen Sorglosigkeit, von einem, dass man viele schlimme Dinge auch nicht kennt, nicht versteht, nicht einordnen kann, nicht weiß, dass man sehr, sehr direkt mit seinen Wünschen in übereinstimmt und sehr viel tut, was den direkten Bedürfnissen entspricht.
Ja.
Im guten Fall.
Aber was ich interessant finde, Sorglosigkeit gehe ich total mit. Also das Erste, was du sagtest, war keine Verantwortung. Glaubst du, dass Verantwortung dazu beiträgt, dass das Leben weniger schön ist?
Ich glaube, dass viele Leute Verantwortung als Belastung empfinden.
Aber ist das objektiv so oder ist das eine subjektive Wahrnehmung bei manchen stärker, bei manchen
weniger? Naja, alle Leute, die nach Macht streben, streben auch nach Verantwortung.
Genau.
Aber ich glaube, dass viele Leute sich einfach Sorgen machen, weil sie Verantwortung haben. Und dass sie sich gerade deshalb auch sehnen nach einer Zeit, in der sie nur für sich selber im Zweifel und für das eigene Glück verantwortlich waren. Indem sie nicht gezwungen waren, Dinge zu tun, um die Familie zu ernähren, indem sie nicht gezwungen waren, eine Steuererklärung zu machen oder im Job abzuliefern oder ständig unter Beobachtung und Druck, um sowas zu sein. Das ist ja das, was ich letztes Mal auch meinte mit den Kindern, die so sein können, wie sie sind.
Ja.
Und nicht Ansprüche erfüllen müssen. Und selbst wenn du sagst, ich finde das toll, wo ich bin und ich mag meinen Post und das ist alles gut, trotzdem sehnt man sich ja häufig nach dem, was man nicht mehr hat. Und dann erinnert man sich vielleicht zurück an eine Zeit, in der man weniger Verantwortung tragen musste.
Aber es bedeutet doch im Umkehrschluss, und das ist das, wo ich immer dann hängen bleibe, na klar, als Kind ist man sich dessen nicht bewusst, was man alles für Verantwortung haben wird im Verlaufe des Lebens und mit fortschreitendem Alter. Aber es ist ja auch einfach so, dass eine Zunahme an Verantwortung auch gleichzeitig eine Zunahme an Gestaltungsmöglichkeiten ist.
Ja, genau.
Und als Kind ist man ja seinen Umständen zu 100% ausgeliefert. Ja. Warum ist das ein Zustand, den viele Leute oder häufig als strebenswert empfinden.
Weil das Gegenstück ist ja dieses, ich will endlich erwachsen sein, dann kann ich selber bestimmen, wann ich ins Bett gehe.
Ja.
Oder was ich esse. Dann esse ich den ganzen Tag Milchreis mit Kirschen und den sind wir bei den Ärzten. Weil, wie heißt das?
Der Infant.
Das ist ein tolles Lied. Hast du recht, das ist sozusagen die Kehrseite, aber das ist einfach das, dass man sich an Dinge dann an die Dinge erinnert, die einem jetzt fehlen.
Aber das ist doch eigentlich der Wunsch nach Unfreiheit.
Nein.
In dem Moment, wo man nicht frei ist und nicht selber entscheiden muss,
dann... Nein, du willst ja natürlich the best of both worlds. Du willst dann beides haben.
Ja.
Du willst selbst bestimmen können, aber trotzdem keine Verantwortung
haben. Aber das geht ja einfach
nicht. Nee, geht nicht.
Das ist einfach der Deal, den man eingeht.
Ja.
Und das ist ja eigentlich... Also ich finde, man verbessert sich im Laufe seines Lebens mit dem...
Ja, aber manchmal wünscht man sich einfach zurück...
Wie so ein Urlaub, dann einfach mal so zwei Wochen wieder Kind sein und dann will man aber irgendwann auch wieder. Also, eigentlich ist die Aussage dahinter: seid euch bewusst, was ihr Geiles habt, dadurch, dass ihr erwachsen seid und zwar an Verantwortung tragt, aber die Verantwortung geht einher mit der Möglichkeit, euer Leben so auszugestalten, wie ihr euch das vorstellt. Das ist so mein Tipp. Das ist so der esoterische Teil dieser Folge ist hiermit beendet.
Und jetzt kommen wir zum großen Quatschteil, in dem wir fabulieren, warum Jesus eigentlich so lange Haare hatte.
Ey, mit Jesus, ne, könnte ich mich stundenlang beschäftigen. Was ist denn das für ein komischer Kerl gewesen? Erstmal, Also, was ich wirklich nicht verstehe, ne? Jesus kam woher? Wo ist er geboren? In Nazareth.
Jesus von Nazareth.
Bethlehem.
Ist er dort geboren?
Ja, klar.
Also ist das der Stall? Ist
nee, warte, er ist geboren in Bethlehem. Moment,
kommt dann, ich äußere mich einfach nicht zu Details.
Geboren ist er in Bethlehem, in der Krippe.
Ja.
Da ist er geboren und sein Hauptwirken war in Nazareth. Gehört Bethlehem zu Nazareth? I don't know, keine Ahnung. Aber wo wir uns ja beide sicher sind und da müssen wir, das können wir sagen, das ist ja der Nahe Osten, richtig?
Ja.
Wenn man heutzutage Jesus auf Bildern sieht, sieht er aus, als käme er aus fucking Frankreich. Oder aus Hessen. Der sieht doch nicht aus, als käme er aus dem Orient.
Ja, aber
das ist ein weißer Dude mit langem braunen Bart. Warum sieht er denn nicht aus wie jemand aus dem Orient? Was ist denn da schiefgelaufen? Ist das ein sehr früher Rassismus?
Also, ich würde erstmal sagen, die dominierende Kraft in der christlichen Kirche liegt in Zentraleuropa. Und natürlich,
Vatikan
haben,
und
natürlich haben die sich nach ihrem Ebenbild ihren Jesus geschnitzt.
Ja, aber es ist doch aus irgendwelchen Gründen faktisch wissenschaftlich belegt, dass es Jesus gegeben hat.
Einfach das Jesus-Video.
Das
ProSieben.
Bei ProSieben. Carsten Spengemann. Also das ist doch eine faktisch vorhandene Figur, auf die dann diese ganzen verschiedenen Geschichten projiziert wurden. Aber warum hat sich denn das Aussehen so geändert?
Das Aussehen hat sich nicht geändert. Der sah einfach anders aus, als er depicted wird.
Aber warum das? Denn das ist so ein wichtiger Kerl, warum ja, der so viele Menschen
berührt. Weil die Leute nicht wollten, dass die Leute mit ihm connecten können. Und ihre Hauptzielgruppe lag
immer in den Nahen Osten. Die hatten da schon so ein Marketinginteresse hinter.
Ja.
Meinst du?
Ja.
Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt irgendwie im Jahre 0 oder im Jahre
26
durch Bethlehem rennen oder durch Nazareth laufe und dann ist da so ein geiler Agitator, der gut reden kann und irgendwie gute Sachen propagiert und ich finde mich da wieder. Und mir ist es wichtig, das für die Nachwelt aufzubereiten und als Geschichte darzustellen, dass andere Leute auch von den wunderbaren Ansichten hören, weil das so ein fortschrittlicher Kerl ist und ich möchte, dass der auch noch diesen Personenkult hat. Dann gebe ich mir noch ganz viel Mühe dafür zu sorgen, dass die nachfolgenden Leute wissen, wie der aussah. Da gab es ja noch keine Fotos und so. Die mussten das doch erzählen. Das muss doch.
Vielleicht hat er einfach damals noch nicht den Status.
Na, muss er doch. Der hatte doch da seine Jünger schon um sich. Und nur einer von denen hat
ihn betrogen. Weißt du denn, welche Teile davon wirklich historisch sind?
Nein, ich weiß gar nichts, was da historisch ist. Da habe ich keine Informationen.
Ja, ich auch nicht. Aber es ist schon. Ich denke einfach immer, es ist einfach so eine krasse Erfolgsgeschichte. Wenn der Typ hier jetzt heute mit uns im Podcast als Stargast sitzen
würde. Jesus.
Ja. Und wir ihn einfach mal konfrontieren würden mit unserem sehr, sehr gefährlichen Halbwissen.
Na, wenn Jesus jetzt hier wäre, ich würde einfach versuchen, so ein gutes Interview zu führen. So einfach Fragen, die man an Jesus hat.
Ja.
Erstmal natürlich so grundlegendes.
Erstmal würde ich klären, wie war es eigentlich wirklich. Erzähl doch mal die Story, wie du gestorben bist und was vorher passiert
ist. Wer hat dich verraten? Ist Judas wirklich
und Schwein? Und dieses mit den Jüngern. Und einfach erstmal gar nicht so nahelegen, sondern erstmal nur fragen, wie bist du gestorben und was ist in den Jahren davor passiert?
Genau.
Was war dein Leben? Was sind deine wichtigen Beats in deinem Leben?
Nächste Frage, wie war das mit dem Wein und dem Wasser? Und apropos, was hast du überhaupt mit...
Dann würde ich ihn nach seinen Werten fragen.
Ah ja.
Dann würde ich fragen, was bist du für ein Typ? Was ist dir wichtig im Leben?
Dann zeigen wir ihm das Video von George Floyd und dann gucken wir mal, was er dazu sagt. Und wenn er sagt, ey geil, ich bin pro Police, Alter, dann schmeißen wir ihn raus.
Ich würde, das wäre schön, Interview mit Jesus.
Mit Jesus, ja. Das würde mich auch mal interessieren. Eigentlich ist das Jesus-Video so vom Grundgedanken her eine ganz gute Story wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie...
Ich glaube, ist das nicht einfach dasselbe wie er ist wieder da, nur mit Jesus statt Hitler?
Nee, war das beim Jesus-Video nicht so, dass aus irgendwelchen Gründen jemand auch, glaube ich, in der Zeit zurückgereist ist, um ein Video von Jesus zu drehen. Und das hat er irgendwo verbuddelt oder was, und dann hat man das 2000 Jahre später...
Weil er dann gestorben ist, glaube ich, dort, nachdem er das Video gemacht hat. Aber die Kamera ist dann in der Wüste gelegen.
Das war ein Zweiteiler, so ein ProSieben-Zweiteiler, das Jesus-Video. Das ist auch verrückt. Das lief wahrscheinlich nur ein einziges Mal, aber wurde irgendwie wochenlang beworben zu einer Zeit, wo wir beide extrem viel Fernsehen geguckt haben. Und weil das so eine absurde Idee ist, ist es so krass hängen. Das ist genau wie High Alarm auf Mallorca.
Ja.
Lief wahrscheinlich auch nur einmal irgendwann auf RTL. Aber das war so bescheuert und so trashig, dass man sich das gemerkt hat. Oder die Wanderhure.
Richtig, ist das nicht mit Uschi Glas? Mit
Alexandra Nadel ist das.
Uschi Glas. Sie ist nicht selber die Wanderhure. Aber nee. Also die Wanderhure ist doch sehr viel neuer als das Jesus-Video und
Heier noch. Sehr viel würde ich nicht sagen. Ich glaube, Wanderhure war so Mitte, Anfang, Mitte der 2000er.
Diese mehrteiligen Privatfernsehproduktionen in Deutschland, das ist auch einfach so vorbei. Das gibt's alles nicht mehr.
Ja, das Geld ist nicht mehr da. Also ich glaube schon, dass man heutzutage mit dem Privatfernsehen sehr viel weniger Geld verdient, genau wie die Doofen Mitte der 90er.
Gucken,
mit der
das Musik. Sind immer noch super viele Leute.
Ich glaube schon, aber trotzdem ist ja doch also.
Du hast mir von den Einschaltquoten von Wendler vs. Pocher erzählt, da bin ich hinübergefallen, dass so viele Leute ernsthaft Fernsehen anschalten und dann auch noch dafür. Das heißt, von all den Leuten, die einschalten, haben bestimmt nicht alle ein Interesse an Wendler vs. Pocher.
Da würde mich ja mal interessieren, ich weiß, dass es früher, also so in den 90ern, wo es keine großen Alternativen gab außer Kino und VHS, da war es doch, glaube ich, so, dass in Deutschland es so, ich glaube, 3000 ausgewählte Leute gab, wo immer mitgeschnitten wurde, was sie gerade gucken.
Ja.
Und daraus wurde dann wissenschaftlich korrekt das aufgedröselt, dass, man diese Millionen Einschaltquoten errechnen kann, weil das so ein guter Durchschnitt der Gesellschaft war. Aber jetzt mal angenommen, das ist heutzutage immer noch so, wird denn auch gleichzeitig auch Netflix dem gegenübergestellt und Online-Streaming?
Denke ich von aus.
Und beziehungsweise sind es vielleicht noch dieselben wie in den 90ern. Das heißt, die Leute, die damals dass einfach jetzt keine 20-Jährigen mehr damit ermittelt werden, sondern einfach, dass immer dieselben Menschen geblieben sind. Das heißt, die Leute, die jetzt heutzutage jung sind, da gar nicht drin vorkommen und die einfach kein Fernsehen mehr gucken, sondern nur noch Netflix und Amazon Prime.
Das weiß ich nicht.
Das weiß ich leider auch nicht, aber das würde mich mal ganz gut interessieren, würde mich das.
Bei VHS, wo du das gerade sagst, mein Bruder, der da mich damals zu WOM mitgenommen hat, wir hatten irgendwann Premiere, bevor es zu Sky wurde. Und der hat sich so ein Archiv angelegt mit immer zwei Filmen pro VHS.
Oh, mein Papa auch.
Und hat dann von Premiere die mitgeschnitten. Hat es wirklich lange gemacht und hatte so unter seinem Fernseher so eine krasse Sammlung an Videokassetten. Leon der Profi, Daylight, weiß nicht, die ganzen geilen Schinken. Und das war dann einfach vorbei. Ja. So schnell. Und dann musste das alles entsorgt werden. Und es war eigentlich nur ein Aufnehmen und kein Gegucke.
Mein Papa hat das auch. Da gab es immer so ein DIN A5 Schulheft.
Ich erinnere mich auch, dass wir dann manchmal welche da rausgezogen haben und die geguckt haben.
Genau, bei meinem Papa war es nämlich auch so. Immer pro VHS zwei Filme. Und in diesem DIN A5 Heft stand dann so eins. Und dann stand da Red Heat und Action Jackson. Und dann bei Nummer 2 stand dann da Alien 1 und Goonies. Und so ging es halt die ganze Zeit weiter. E.T., diese ganzen geilen 80er Sachen.
Gibt es noch die Videokassetten?
Ich weiß for a fact, dass es die leider nicht mehr gibt.
Wir haben die auch alle
die sind irgendwann auf dem Sperrmüll gelandet. Ja. Aber ich hatte die dann ganz lange auch in meinem Zimmer einfach gelagert, als bei mir das eigene Filminteresse erwachte. Und ich habe ganz viel davon immer wieder geguckt.
Ja, das ist doch schön. Immerhin hat es gelohnt.
Predator, Scream, diese ganzen Sachen. Geil, das war eine gute
Predator
Zeit.
Predator habe ich mal in Venedig geguckt. Auf Englisch, als ich noch nicht so gut Englisch konnte. Das war einfach, weil da wird noch nicht viel geredet.
Da wird viel gepredatet. Und viele Handshakes gemacht, wo die Bizeps gegeneinander andrehen. Das ist Predator. Auch ein guter Film.
Ich sehe diese Szene am Ende, wo er da im Schlamm liegt und sich mit Schlamm bedeckt, damit er auf dem Heat-Sensor nicht
gesehen wird. Aber diese ganz krass weißen Augen hat.
Das hat sich total eingebrannt.
Wo er dann sein Helm ergibt. Du bist so unfassbar hässlich.
Geil, ey.
Ja, Predator.
Ich habe gerade davon erfahren, ich weiß leider nicht, wie das Wort ist, dass es eine Phobie gibt vor offenem Wasser. Es ist auch sinnvoll, dass es naheliegend, dass es die gibt.
Ja.
Tassolophobie oder irgendwas mit Tass. Und es ist ein Essay von jemandem, der beschreibt, dass er das in Videospielen hat.
Mhm.
Und der benutzt Beispiele dafür, wo ich einfach festgestellt habe, das habe ich 1:1. Richtig doll. Ich habe ja mal so ein Spiel abgebrochen, wo es keine Gefahren gibt. Endless Ocean, eine Tauchersimulation. Weil man dann irgendwann in den Abgrund tauchen muss und einfach ganz tief runtertauchen muss. Und wie er das Video in dem Video beschrieben hat, dass er Angst davor hat, und er meinte, das erste Spiel, das das in ihm ausgelöst hat, war GTA San Andreas und da ist nichts im Wasser, da ist nichts, was dich angreifen kann. Aber es gab irgendeine Situation, dass er sozusagen von oben ins Wasser gefallen ist und dann im Wasser war und dieses, du bist oben und weißt, unter dir ist was, du kannst es nicht sehen und unter dir ist... Und dann von klein auf, die, er meinte, er hat das recherchiert und die Beispiele, die kamen dann so harmlos wie irgendwelche so 98er Cartoon-Spiele wie Banjo-Kazooie, wo so ein riesiger Fisch im Meer schwimmt. Und das ist 1:1, war alles bei mir da und bis heute komme ich damit nicht klar. Mit Wassertiefen in Videospielen. Und alle Beispiele, die er genannt hat, kannte ich genauso und ging mir genauso. Far Cry 3.
Wenn du am Strand bist und ins Wasser, ins Meer so gehst?
Ein bisschen. Ich weiß, dass ich mal tauchen war, schnorcheln war. Und da war es auch so, dass ich mich, wenn ich über Wasser war, extrem unwohl gefühlt habe.
Mhm.
Und da war es halt, kam halt auch noch dazu, ich war über Wasser, habe runtergeguckt, sah, es ist ganz weit. Und dann habe ich wieder über Wasser geguckt. Kurze Zeit und plötzlich habe ich was an meinem Fuß gemerkt, weil ich einfach super schnell weggetrieben bin und dann an so einem Korallenriff oder so, was so ein bisschen höher war. Und das hat mir mega Panik gemacht und da habe ich mich gezwungen, dann einfach runterzugehen. Und wenn ich unten war und richtig getaucht bin, längere Zeit, war es halt eine wunderschöne, zauberhafte, bunte Welt mit tausend Fischen in allen Farben und es war total geil. Aber dieses ausgeliefert sein und schlechter sich bewegen zu können als alle anderen Tiere, die da um einen rum sind, weil die halt dafür gemacht sind. Und das ist, ich glaube, das ist das Einzige, was ich habe, was wirklich als Phobie qualifiziert, weil es so irrational und so krass ist, dass ich ein Spiel, ein Videospiel nicht, ich kann auf den Stick nicht weiterdrücken, weil es ist so krass, sich in mir alles zusammenzieht. Kennst du das? Hast du das gar nicht? Nee. Ist es einfach so, ist dir egal, wenn ich habe Monster Hunter deswegen abgebrochen, weil es einen Unterwassergegner gab. Ich habe Endless Ocean nicht weitergespielt.
Nein, kenne ich nicht. Also ich finde Spinne eklig und also vor allem diese riesengroßen Monster-Varianten auch irgendwie bei Harry Potter oder Herr der Ringe oder auch in Videospielen. Da schüttelt es mich so ein bisschen und ich bin ein bisschen gehemmt, aber ich lasse mich davon auf jeden Fall nicht abhalten und es ist einfach nur eher Ekel als Phobie. Und nee, Phobie.
Und deswegen meine ich, da habe ich das zum ersten Mal erkannt. Bei Spinnen habe ich es auch eher mit dem Ekel, aber das gibt sich inzwischen auch. Hier mein neues Leben als Farmer. Aber das ist so, dass ich wirklich das Gefühl habe, das ist qualifiziert als Phobie.
Ja, kann ja sein.
Weil es wirklich dazu führt. Und es gibt halt Leute, die sagen, sie spielen so Leute, die das haben und dann Subnautica spielen und sich dabei filmen. Und das kann ich nicht ertragen,
das Video anzugucken. Das Interessante ist ja, dass ja die wissenschaftliche Meinung in der Psychiatrie ist, dass Phobien angelernt sind.
Aber woher habe ich das?
Das wäre jetzt die Frage, die ich stellen würde.
Wo kommt das her? Ich weiß, dass ich von Kind auf, als ich irgendwie noch klein war, wir am Gardasee Urlaub waren, dass ich mich nicht getraut habe, ins Wasser zu gehen. Und irgendwann, wenn ich dann mich daran gewöhnt hatte und es gemacht hatte, bin ich wie ein Wilder da rumgeplatscht und den Fischen hinterhergesprungen, vor denen ich vorher Angst hatte. Und bis heute ist es so, dass ich bei jedem Urlaub und immer, wenn ich am Meer bin, erstmal gehemmt bin, ins Wasser zu gehen.
Ja, komisch.
Und wenn ich dann aber so, dann komme ich gar nicht mehr raus und dann finde ich es auch ganz toll und dann macht es mir ganz viel Spaß. Aber ich habe ein ganz krasses Problem mit Meer und Tiefe. Und ich habe, glaube ich, mal erzählt, dass ich mir sogar im Swimmingpool meiner Oma vorgestellt habe, dass ich unten den Boden öffne und Haie rauskomme.
Ja, hast du mal erzählt. Das klang eher witzig, aber jetzt finde ich es auch eher ein bisschen traurig und tragisch.
Das ist echt krass.
Ja, ich kann nicht sagen,
wo das her ist. Das ist ein tolles Spiel bestimmt.
Ja.
Ich bin nicht am Meer groß geworden. Ich hatte nie ein traumatisches Erlebnis mit dem Meer.
Wahrscheinlich auch deswegen. Wenn du am Meer groß geworden wärst, vielleicht wäre es jetzt nicht so schlimm.
Ja.
Kann doch sein. Ja, ich kann es dir wirklich nicht sagen.
Hast du irgendwas, was in der Phobie nahe kommt?
Ich überlege, also das als nächstes wären die Spinnen. Ich
hab, Höhe, nee. Enge.
Nee. Nix dergleichen. Kennst du den Call of the Void? Das ist auch so ein psychologisches Phänomen, dieses, wenn du zum Beispiel auf hohen Brücken bist, alles ist sicher, alles ist normal, es ist überhaupt nichts los und du denkst dir, wenn ich jetzt hier über das Geländer springe, bin ich tot. Der Call of the Void habe ich auch in den verschiedensten Situationen. Ja. Und aber auch nicht nur mit Tod, sondern auch, weiß ich nicht, dass ich so überlege, wie wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner relativ neuen Chefin irgendwie kurz im Gespräch bin, wegen irgendwas Belanglosen, dass ich da so manchmal so ein bisschen abschweife gedanklich und mir denke, was würde sie jetzt sagen, wenn ich jetzt einfach meine Hose aufmache, meinen Pimmel raushole.
Das habe ich gar nicht. Das kommt nicht, aber ich habe ganz häufig, was würde jetzt passieren, wenn ich einfach meinem Gegenüber während des Gesprächs ins Gesicht schlagen würde?
Genau. Der Call of the Void. Das habe ich durchaus.
Richtig viel. Das kenne ich so gut in allen möglichen. Ich habe auch früher so ganz komische Fantasien immer gehabt. Zum Beispiel habe ich immer die Idee gehabt, wenn ich an der Bushaltestelle bin, dass in dem Moment, wo der Bus einfährt, ich mit einer riesengroßen Metallstange frontal in die Scheibe des Busses schlage. Und ich habe es mit ganz vielen Sachen, was würde passieren, wenn, ich habe sogar, heute hatte ich es gerade wieder, da stand ich auf der Dachterrasse im 6. Stock, was würde passieren, wenn ich jetzt mein zweijähriges Kind
darunter werfe. Ja, genau das.
Und das wirklich im Kopf durchspielen. Und da ist es halt so, dass ich, wenn es bei meinen eigenen Kindern geht, ich ganz schnell an so eine Grenze komme, das nicht durchzuspielen. Richtig viel, spielt das nicht auch eine große Rolle bei diesen ganzen Edgar Allan Poe-Dingern und so weiter, dass irgendwie die Menschen sich da reinbegeben und der ganze kosmische Horror und das ist ja alles Ding.
Das ist sehr Lovecraft.
Hast du mal, ja, richtig, Lovecraft, aber Edgar Allan Poe hat das halt auch. Ich kenne mich damit nicht gut genug aus, aber hast du inzwischen mal was gelesen von Lovecraft?
Ja. Habe ich, durchaus.
Und?
Das sind gruselige Schauergeschichten, wo man aber deutlich merkt, dass sie schon sehr alt sind. Aber das waren jetzt auch eher so Kursgeschichten. Das war jetzt kein der großen Cthulhu-kosmischen Horrorgeschichten, sondern eher so, weiß ich nicht, irgendein Typ, der im Ende des 18. Jahrhunderts einen Freund hatte, der immer schon sehr merkwürdig war und der offensichtlich irgendwann von irgendeiner anderen Präsenz besessen war. Und
ja.
Frühe Horrorliteratur. Das war schon ganz witzig. Aber ich, diesen Call of the Void, ne? Ich finde das sehr spannend, wo das so herkommt. Ich kenne das auch ganz doll, wenn ich an einer Bahnstation, also an einer Haltestelle auf die Bahn warte, dass ich denke, jetzt kommt die Bahn, wenn ich es einfach jemand davor schubse.
Ja. Oder wenn ich selber springe.
Oder selber springe. Aber viel interessanter finde ich das davor schubsen, weil wenn ich davor springe, dann bin ich höchstwahrscheinlich tot. Ja. Und wenn ich jetzt jemanden davor schubse, was passiert damit mir? Dann kommt die Polizei, dann wird erst mein ganzes Leben durchforstet, meine Freunde und Familie befragt. Dann liest man wahrscheinlich in der Zeitung, hätte ich ihm nie zugetraut. Und das spiele ich dann so durch im Kopf.
Aber was mich daran fasziniert, ist, dass das reine Tun, was dafür nötig ist, so wenig ist. Gerade bei mir selber.
Ja,
dass ich nur einen Schritt machen muss und nichts anderes.
Ja. Ja.
Und dass es eine von so vielen Handlungsoptionen ist, die ich jederzeit habe.
Take me one step closer to the edge and I'm about to break. Das hat Mike Shinoda schon geschautet in dem großen Hit von Linkin Park von 2000. Ich hoffe so sehr, ich bin ein bisschen froh, dass du sofort darauf eingestiegen bist, dass alle Leute, die es hören, das kennen. Weil ich glaube, wenn du das so gar nicht kennst, so einfach, ich sag mal, mit normalem Verstand durch die Welt streifst und dann hörst du das von irgendwelchen Leuten, die du möglicherweise auch noch kennst, dann kriegst du wahrscheinlich ein bisschen Angst.
Wahrscheinlich.
Aber es ist ein wirklich vorhandenes wissenschaftliches Phänomen. Darf ich? Ich möchte Folgendes vorschlagen. Ich möchte gerne langsam zum Ende kommen. Muss ja nicht immer so wahnsinnig lang sein. Und wir sind schon weit über der Stunde. Wir waren am Anfang immer so bei um eine Stunde. Entschuldigung. Und ich habe noch eine fröhliche Sache zum Ende. Und zwar, wie findest du Finn?
Den Namen?
Nee, das Volk.
Finnen. Ich kenne nur die Klischees, deswegen...
Was sind das für Klischees? Ich habe keine Klischees.
Die Klischees, das sind harte Männer, die viel saufen, Lieder singen, in die Sauna gehen, bis sie umfallen und noch mehr saufen.
Das ist das ganze Volk.
Und immer fröhlich sind.
Das ganze Volk besteht aus harten Männern.
Aber Finn, das ganze Volk besteht aus harten Männern. Aber, ich glaube, es gibt keine Frauen in Finnland. Aber es gibt auch die Statistik, dass es krass viele Suizidopfer gibt, weil es da immer so dunkel ist.
Weil es immer so dunkel ist, das stimmt. Aber ich habe irgendwie eher so ein positives Gefühl Finn gegenüber. Und ich habe jetzt neulich etwas Neues gelernt und das hat meinen positiven Gesamteindruck nochmal stark verstärkt. Nämlich, es gibt ein finnisches Wort, das heißt Kaitsarakennet in einem Wort. So schreibt es sich.
Ja.
Kaitsarikennet. Und das bedeutet... Also, es ist eine aus Finnland stammende Entspannungstechnik. Und das finnische Wort Kaitsarikennet bedeutet übersetzt so viel wie sich in Unterhosen daheim betrinken.
Das habe ich schon mal gehört.
Wirklich?
Ja.
Geil. Und
ich weiß nicht, ob von dir oder woanders.
Von mir nicht. Ich weiß das erst seit wenigen Tagen. Finn haben dafür ein eigenes Emoji. Und das habe ich gegoogelt. Und das möchte ich jedem, der das hier hört, einmal ganz kurz ans Herz legen, dass man das doch mal googeln sollte. Weil
auf jeden Fall mit harten Männern, die sich ständig besaufen, ganz gut zusammen.
Das stimmt allerdings. Aber das gilt nicht nur für Männer. Es gibt auch eine weibliche Version dieses Emojis. Und ich möchte so gern auf diese Emojis zugreifen können. Insbesondere auf die männliche Variante, weil die wirklich ziemlich cool sind. So sehen die aus. Ein eigenes finnisches Kaltri-Kennet-Emoji. Für die, die sich das gerne angucken möchten, ich will das euch einmal buchstabieren. Es schreibt sich K-A-L-S-A-R-I-K-Ä-N-N-I-T.
Es ist auf jeden Fall ein Kandidat für den Titel dieser Folge.
Alles über Kaltri Kennet.
Ja, es ist nicht wirklich alles darüber, aber was kann man darüber schon mehr sagen, außer das, was es ist?
Oh, noch mehr. Ich kann noch mehr dazu sagen. Nämlich, pass auf. Also das ist wie gesagt eine Entspannungstechnik. Kaltri Kennet betont dabei nur auf den ersten Blick, dass das Trinken von Alkohol gemeint ist. Gemeint ist eigentlich die Zwanglosigkeit der eigenen Freizeitgestaltung, die jeder unabhängig von Freunden oder anderen Optionen vornehmen kann. Also die totale Freiheit, die du in deinen eigenen vier Wänden hast als Entspannungstechnik. Und es ist halt umschrieben mit in Unterhose, in Unterwäsche, Bier trinken oder Alkohol trinken. Ja, das ist Kaltri Kennet. Und seitdem ich weiß, dass die ein eigenes Wort für so einen Umstand haben, finde ich,
magst du die Finn noch ein bisschen
sind mit? Sie mir noch mehr ins Herz gewachsen. Und vielleicht sollte man mal Urlaub in Finnland machen.
Das habe ich auch schon mal gehört, dass sich das lohnt. Ich würde auch gerne mal nach Island und nach Schottland. Aber es ist immer sehr kalt überall. Ich möchte dir nochmal einmal kurz bestätigen, du hast mir mal lange über die Spiegelbestseller-Sticker geredet. Und das ist halt so ein Ding, wo man irgendwie glauben kann, ja, das erzählt er so und das ist halt irgendwie so hochgejazzt und die lösen sich halt gut ab. Warum so? Es ist einfach unfassbar, wie geil die sich ablösen. Ich habe nämlich wenige Tage, nachdem du mir das erzählt hast, habe ich ein Kinderbuch geschenkt oder haben wir ein Kinderbuch geschenkt bekommen, wo der Spiegelsticker drauf war. Und es ist so geil. Es macht so viel Spaß. Es ist genau die richtige Menge aus Widerstand und Ablösekraft.
Ja.
Er ist ziemlich dick.
Man muss aber mit der nötigen Vorsicht vorgehen, weil wenn du es zu schnell machst...
Ich habe es genossen. Ich weiß nicht,
genau, wahrscheinlich... Genau, du musst es genießen. Wenn du es genießt, ist alles cool. Wenn du es zu schnell machst, dann reißt man ihn doch ein bisschen kaputt und dann bleibt was über.
Also ich habe es abgezogen und dachte... Auf jeden Fall ist das wert, das anderen Leuten zu erzählen oder im Podcast zu besprechen. Weil man könnte glauben, wenn man diesen Podcast gehört hat, dass das nicht so ist.
Also du hast geglaubt, also diesen Podcast nochmal gehört, dass das nicht so
ist? Gar nicht zwingend, aber weiß ich nicht. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass das so ein Non-Thema ist. Und dann möchte ich noch sagen, dich fragen, eine wichtige Alltagsfrage stellen. Nämlich... Brot schimmelt ziemlich schnell. Käse schimmelt auch irgendwann.
Mhm.
Alles schimmelt relativ schnell. Warum schimmeln keine Brotkrümel im Brotkorb? Und warum schimmeln keine Käsereste auf dem Sandwichmaker? Wenn du hast immer im Brotkorb unten so alte Krümel von altem Brot rumliegen, irgendwie Rinde oder sonst was von Körnerbroten oder sonst was und einmal, also alle 4 Jahre schüttelt man den Eimer aus.
Kann ich, glaube ich, ganz gut beantworten. Ich glaube, Schimmel braucht, glaube ich, physisch eine vergleichsweise große Fläche, um sich anzusiedeln sozusagen und zu vermehren und sich so auszuwachsen, dass sie Sporen bilden und sich ausbreiten.
Kleine Teile schimmeln nicht.
Oder dauert viel, viel länger vielleicht. Dass die halt nicht die präferierte Oberfläche sind, wenn da Schimmelsporen irgendwie sind, dann setzen sie sich eher irgendwo anders fest.
Ja.
Das wäre jetzt meine Vermutung.
Das ist ein guter Punkt.
Das könnte ich mir vorstellen.
Machen wir mal runter die Hände.
Das war gerade das Live-Fotoshooting.
Für diese Folge.
Für die Folge. Ich darf die Hände nicht hoch machen. Aber ich mache.
Man sollte sich einfach nicht so drehen. So ist es vielleicht besser.
Richtig spannend, dabei jetzt zuzuhören.
Ja. Eigentlich wollte ich, dass du weiterredest.
Da konnte ich nicht. Wenn ich fotografiert werde, muss ich mich darauf konzentrieren.
Okay, das danke. Das könnte gut sein. Aber ich habe irgendwie so einen Sandwich-Maker aus dem Keller geholt, wo ich wahrscheinlich das letzte Mal vor anderthalb Jahren was mitgemacht habe. Da waren Käsereste dran, die waren astrein, die hätte ich fast gegessen.
Also vielleicht stimmt es nicht, das ist nur eine Vermutung.
Wüsste ich gerne.
Aber eigentlich kann es ja an nichts anderem liegen, weil es ist ja genau dasselbe wie die größere Variante, nur ein kleinerer Teil davon. Ja. Und bei der größeren Variante passiert es, bei der kleineren nicht. Ja. Das heißt, der entscheidende Unterschied muss die Größe sein.
Es ist zumindest eine naheliegende Vermutung.
Das wäre meine
Verdacht. Jetzt hätte ich zum Abschluss noch, damit ich es auch streichen kann, zwei Dinge, die ich gelernt habe über die Welt.
Oha.
Oder ich habe Theorien entwickelt über die Welt, weil ich Hühner habe. Dinge, die ich mich vorher gefragt habe und die ich mir nicht erklären konnte. Und ich frage mich, ob du sie dir erklären kannst. Das erste ist, warum gibt es das Sonntagsei? Warum isst man Sonntagseier? Kennst du das Konzept? Es gibt dieses Ding so, am Sonntag gibt es ein Ei. Und sonst in der Woche nicht. Das Frühstücksei, das Klopfei zum Klopfen, das ist ein Sonntagsei.
Ja, ja.
Und das zweite ist, warum gibt es auf Eierpackungen immer den Hinweis, zu kühlen ab und mindestens haltbar bis?
Zu kühlen ab?
Ja, weil auf Eierkartons steht immer, ab wann man sie in den Kühlschrank tun muss und bis wann sie haltbar sind. Bei allen Eierkartons steht das
drauf. Bis wann sie haltbar sind, klar.
Aber auch
wann man sie in
den
Kühlschrank... Aha.
Und ich dachte immer, kaufst sie und tust sie in den Kühlschrank. Warum soll ich sie vorher irgendwo anders rumstehen haben?
Okay.
Und beides glaube ich jetzt entschlüsselt zu haben.
Ich habe zu beiden Theorien. Ich fange mal mit der zu kühlen Abgeschichte an, auch wenn ich das, wie gesagt, noch nie bewusst aus so einem Karton gelesen habe. Also Haltbarkeitsdatum klar, aber zu kühlen ab, I don't know. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass aufgrund der Unsicherheit über die Lieferdauer und dann letzten Endes des Verkaufsdatums zwischen Ei wird gelegt und dann im Großhandel weiter transferiert, die irgendwann mal entwickelt oder herausgefunden haben, was die Zeit ist von Legen bis, keine Ahnung, durchschnittlich dauert das dann vielleicht 6 Tage, bis dann die Eier im Handel sind, wegen Vertriebswegen und so. Dass man weiß, in der Zeit sind sie auf jeden Fall nicht gekühlt, weil sie dann ja auch wieder im Laden stehen, ungekühlt. Und dass man dann aber sagt, wenn man sie, keine Ahnung, 14 Tage ab dem Zeitpunkt, wo sie gelegt wurden, wenn man sie dann im Kühlschrank tut, dann sind sie so und so lange haltbar.
So. Ach so.
Als Garantie dafür zu sagen, wir wissen nicht ganz genau, wie lange sie insgesamt haltbar sind, weil wir nicht genau wissen, wann sie in den Kühlschrank kommen.
Yeah.
Aber bedeutet das eigentlich, das habe ich mich auch gefragt, das wirst du mir jetzt beantworten können, da die ja nicht im Supermarkt gekühlt sind, könnte man sie doch eigentlich auch zu Hause ungekühlt rumlagern lassen.
Kannst du, aber dann sind sie nicht so lange haltbar.
Nicht so lange haltbar.
Aber und ich habe immer gedacht, fuck, wieso, ich tue die einfach, die sind halt so bis dahin mindestens haltbar und ist doch besser, wenn ich sie schon vorher kühle. Warum? Weil das suggeriert irgendwie, dass Leute sich Eier kaufen, sie zu Hause auf den Kühlschrank stellen und dann sagen, oh, jetzt tue ich sie in den Kühlschrank.
Es wird Zeit,
sie einzusetzen. Was Quatsch ist.
Warum tut man denn eigentlich nicht die Eier im Supermarkt auch ins Kühlregal?
Weiß ich auch nicht. Wusste ich auch immer. Keine Ahnung. Es erschließt sich mir nicht, weil ich glaube, es schadet ihnen auf jeden Fall nicht, wenn man sie kühlt.
Ja.
Und was ich mir jetzt glaube, das ist die wackeligere von den beiden Thesen. Die andere ist ziemlich viel solider. Was ich glaube, mir erschlossen zu haben, ist, dass es eine Bauernlogik ist. Denn ich habe einfach einen Arsch voll Eier jetzt gerade. Ich habe super, ich kriege 3 Eier jeden Tag und weiß nicht wohin damit. Ich gebe dir jetzt welche mit jeder, der hierher konkret Eier geschenkt. Und ich kann die gar nicht alle in den Kühlschrank tun. Das heißt, es ist schon so, dass es für mich wichtig ist, zu wissen, ab wann ich die eigentlich kühlen muss. Und Orientierung zu haben. Und ich glaube, dass die einfach in ihrer Bauernlogik stecken und das einfach jedem Endkunden auch mit auf den Weg geben.
Ich habe noch eine Theorie dazu. Darf ich?
Ja.
Vielleicht weiß man einfach von Ei ist gelegt zu Ei geht kaputt, also im Sinne von wird schlecht. Ungekühlt weiß man immer, es dauert auf jeden Fall so und so viele Tage und dann ist vorbei. Sobald ein solches Ei im Kühlschrank ist, ist dieser Prozess nahezu unterbrochen oder so stark verlangsamt, dass man sagt, dass das dann einfach lange hält, weil einfach der Unterschied der
Gärungsprozesse im Ei.
Ja, das verstehe ich nicht. Deswegen, das finde ich immer noch die beste Frage daran. Warum werden die im Supermarkt nicht gekühlt?
Ich glaube, darum geht es bei dem Hinweis nicht, sondern warum werden sie im Supermarkt nicht? Das stimmt.
Das ist eigentlich die beste Frage. Ja. Okay, was war nochmal die erste Frage?
Warum isst man sonntags ein Frühstücksei?
Da habe ich auch eine ganz klare Theorie zu. Früher.
Ich rede so, im Mittelalter?
Nee, ich bin ein bisschen später. Ich bin so in den 50ern. Früh, junges Nachkriegsdeutschland. Ja. Die Leute hatten nichts. Die Trümmerfrauen waren immer noch stark beschäftigt, den ganzen Schutt aus Barmbek wegzuschleppen. Da gab es den Badetag. Das war traditionell Samstag. Da hat dann die ganze Familie gebadet im selben Wasser, weil man hat sich das einmal die Woche gegönnt. Und mehr war aber nicht drin. Und die,
der Herr Vater durfte als erstes rein.
Die, genau, und dann ein absteigender Altersreihenfolge.
Hackordnung. Francesca musste als letztes.
Genau, weil sie die Jüngste war. Und genauso war es vielleicht beim Ei, weil die Familie war damals sehr groß, sehr, sehr zahlreich. Viele Kinder, 5, 6 Kinder Standard. Weil ja auch die ganzen Millionen von Kriegstoten aufgefüllt werden mussten. Deswegen mussten die Familien auch viel gebären. Und nachweislich ist es ja so, dass nach Kriegen mehr, vor allem auch mehr Männer, mehr Jungs geboren werden, was ja immer noch mehr mein völlig zerspringen lässt. Und genauso kann ich mir vorstellen, es gab nur genügend Eier pro Familie, sodass man nur einmal die Woche Ei essen konnte. Und dann hat man halt den Heiligen Sonntag gewählt. Das wäre meine Theorie. Freitags war Fischtag.
Freitags war Fischtag. Und es gab wenig Eier und dann hat man die auf einen heiligen Tag gelegt. Das glaube ich nicht deswegen, weil ja gerade die ganzen Bauern, alle die Hühner hatten, es waren nicht nur Bauern, richtig viele Leute hatten Hühner, gerade früher. Und die haben halt einfach jeden Tag gelegt. Also nicht, wahrscheinlich haben die noch nicht so krasse Züchtung, aber die haben sich ja nicht an Sonntag gehalten.
Nicht in der Stadt.
Aber glaubst du, die Stadt hat das Sonntagsei den Bauern übergestülpt? Hat sozusagen den Siegeszug des Eis
Meinst du, die Bauern haben sich dann auch irgendwann daran gehalten? Das heißt ja nicht, dass nur, weil es das klassische
Sonntagsei gibt. Aber das Sonntagsei ist so ein Ding. Ich habe eine sehr einfache Erklärung.
Mir ist es überhaupt nicht bekannt.
Ja, du musst ja auch überlegen, wie kann ich mit meinem Hühner haben, mir das erschlossen haben. Ja, nicht darum, durch diese Theorie.
Nee, aber ich denke ja auch nicht, was hast das du dir gedacht, sondern ich denke mir, was
könnte es sein? Meine Theorie ist sehr einfach. Denn ich dachte früher immer, die Hühner legen nachts ihre Eier. Und morgens holt man sich die Eier raus.
Ja.
Aber es ist nicht so. Zumindest bei unseren 4 Hühnern nicht. Und ich schließe von diesen Hühnern auf alle anderen 200 Milliarden, die es jemals gegeben hat. Das sind mehr als 200 Milliarden. Sondern die legen die Hühner zwischen 8:30 und 10. Deswegen waren die Eier einfach nicht da. Am Montag bis Samstag. Und am Sonntag hat man später gefrühstückt und
warum
ausgeschlafen
hat. Warum hat man am Dienstag nicht das Montagsei gegessen?
Die hat man ja vielleicht zum Abendbrot gegessen, als Spiegelei. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber sonntags war es halt so, du gehst in den Stall, das Frühstück ist noch nicht gewesen und dann machst du dieses Klopfei-Ding. Sonst hast du das vielleicht verbacken oder hast es verkauft oder hast du es anderes. Aber sonntags konntest du dir morgens aus dem Stall das frische Ei rausholen und es direkt konsumieren.
Du erzählst die ganze Zeit davon, dass ihr mit einer 4-köpfigen Familie und 4 Hühnern nicht andersweise hinterherkommt, diese Eier zu essen.
Ja,
aber das und ich sag mal, normale Bauern haben mehr als 4 Hühner gehabt. Aber
normale Bauern haben das denn nicht irgendwie, weiß ich nicht, die haben damit andere Sachen gemacht. Aber dieses Ding, sich morgens das Ei aus dem Hühnerstall zu holen und zu sagen, ich habe noch nicht gefrühstückt, jetzt kann ich es direkt verzehren, das frische Ei, geil.
Das ist, deine ganze Theorie fußt darauf, dass alle Eier des Vortrages auf irgendwelchen anderen Wegen weggekommen sind.
Ja, die werden und verkauft das, oder ja, weiß ich nicht, aber sonntags gönnt man das sich zum Frühstück, weil sonst kommst du gar nicht auf die Idee, das zum Frühstück zu essen.
Vielleicht hast du sonst so viel Zeit, weil sonst so viel los ist auf dem Bauernhof, dass du zu viel arbeiten musst und Sonntag, weil kein Markt ist. Sonntag ist auch Markt. Aber das stimmt hinten und vorne nicht, was du da überlegt hast.
Du isst später Frühstück.
Ja, das mag ja sein.
Das ist ja aber nicht der Bauer, es kommt nicht von den Bauern. Das mit der Bauern war die andere Theorie. Es ist sozusagen der Standardmensch, der irgendwo lebt und einen normalen Job hat, aber halt auch Hühner im Garten, wie früher alle Leute Hühner. Wenn ich jetzt zu unserer 89-jährigen Nachbarin gehe, die sagt, wie toll, dass wir hier wieder Hühner sind. Das erinnert mich an meine frühere Zeit, als wir hierher gezogen sind. Alle hatten Hühner. Früher hatten die Leute Hühner.
Ja, aber
zur Selbstversorgung. Und sie konnten die Eier morgens nicht essen, sondern haben sie halt dann eher abends gegessen.
Weil sie zu viel zu tun hatten oder weil kein Ei da war. Das ist eine wichtige Frage bei deiner
und früher Theorie. Waren die auch noch nicht so gezüchtet. Weiß ich nicht. Ja, weil die Eier noch nicht da waren morgens.
Weil sie noch
nicht
gelegt
haben. Dann sind sie zur Arbeit gegangen. Die mussten zur Arbeit gehen, bevor das Ei gelegt wurde. Und Sonntag konnten sie das Ei essen.
6 Wochen Tag auch, ne? Deswegen Samstag nicht.
Ja.
Nee.
Immer zur Maloche.
glaube ich nicht. Das
ist schön, bevor sie zur Kirche gegangen sind, erstmal.
Das setzt alles voraus, dass alle Eier des Vortages bereits irgendwie anderweitig aufgebraucht oder verkauft.
Es geht, glaube ich, um das Frische, um das direkt sich rausholen und, oh, cool, das könnte ich jetzt am Sonntag.
Das esse
ich
jetzt.
Sonntags, das esse ich jetzt und, direkt.
Aber es
direkt
kam
aus dem Huhn raus.
Und das gefällt mir richtig gut, das zum Frühstück zu essen, das ist was Besonderes. Jetzt vergesse ich aber natürlich, dass außer sonntags jeden Tag wieder aufs Neue, dass das ja auch geht mit dem Ei, was ich mir vom Vortag aufhöre. Ja. Das halte ich alles für sehr schwach.
Dass man nicht so viele Eier essen soll.
Ganz schwache, ja. Und das,
das stimmt.
Das stimmt, glaube ich eigentlich nicht. Eiweiß ist super wichtig. Ja, nee, glaube ich nicht. Tut mir leid. Ich
war so froh, als ich auf diese Idee gekommen bin, weil ich immer gedacht habe, und da kamen so zwei Gedanken zusammen, die ich immer hatte. Warum Sonntagsei? Und Alter, die legen diese...
Es wäre schon wichtig zu wissen, wo es herkommt, ne? Wo es kommst aus der Welt der Bauern, kommst aus der Welt der Städter, kommst aus der Nachkriegszeit, kommst aus der Agrarzeit, kommst von den alten Römern. Man weiß es aber nicht.
Wenn, ich google das gleich mal, das, wenn die Folge vorbei ist. Also die ist jetzt nahezu am Ende.
Die Folge ist jetzt.
Wir atmen noch ein paar kleine Duftwolken aus.
Aber es sind die letzten Züge. Die ist auch schon wieder sehr lang, aber das macht ja nichts. Wir sind
1.21 Uhr. 14. Juni 2020. Wir sind kurz vor der Sommersonnenwende. Bald werden die Tage wieder kürzer. Dabei hat der Sommer noch gar nicht richtig begonnen.
Nee, gefühlt hat das noch nicht richtig angefangen. Aber auch tatsächlich, kalendarisch nicht.
Richtig.
Nun denn, ja, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen weiter streiten, wo das Sonntagsei herkommt. Nein, machen wir nicht. Wir werden es einfach googeln und dann hat einer recht oder gar keiner hat recht oder beide haben recht. Wir werden es sehen. Danke, dass ihr dabei wart. Liebe Grüße an eure Haustiere und bis zum nächsten Mal.
Eure beleuchteten Brüder.
Das Benny und
Tim.
Ja, ja.
Das ist dein Name.
Ja, ja. Das ist richtig. Folgt uns bei Instagram und Facebook und so. Belebu.
Twitter und Twitch und YouTube.
Da könnt ihr uns überall verfolgen. Du musst ausmachen.
Also.